Guten Tag und willkommen zu Tischlein deck dich, Folge Nummer 27. Hier spreche ich, Simon, zu euch und hoffe, dass ihr die letzte Folge gut verarbeitet habt. Die ist ja noch nicht so lange her, aber ich habe, wie gesagt, im Moment viel Freizeit und bin hier schon wieder bereit zu reden und Rede und Antwort zu stehen, die ganzen Fragen zu erörtern, die sich vielleicht noch ergeben haben oder offen geblieben sind aus den letzten Folgen. Wer weiß. Heute ist ein etwas grauer Tag draußen. Die Wolken, die bedecken den ganzen Himmel und machen mich schon ein bisschen depressiv, kann ich sagen, heute. Ja, deshalb dachte ich, ist es ganz gut, schon wieder das Mikrofon auszupacken und ein paar Worte hier loszuwerden. Das muntert doch auf, hoffe ich, das gibt neue Kraft. Und ja, auf jeden Fall, das glaube ich schon. Nur, es gibt einen Punkt, wo ich mich so schuldig fühle, das ist halt diese mangelnde Vorbereitung schon wieder. Weiß ich gar nicht, wie mir da geschieht, aber es hat mich einfach ergriffen, gerade eben war mir langweilig. Ich wusste nicht, was tun mit dem angebrochenen Tag. Lenin, wenn ich den doch mal lesen würde. Was tun, ist ja eine bekannte Schrift von ihm. Nee, auch den habe ich nicht gelesen, aber was tun, natürlich Podcasten, ja. Aber da fühle ich mich halt ein bisschen komisch jetzt. Keine Vorbereitung, wie kann ich es wagen, da meinen Standpunkt hier so zu vertreten, wenn ich nicht mal das irgendwie systematisch vorgehe bei der Vorbereitung für einen Podcast. Und ja, das ist so ein Zweifel, der hält mich da noch ein bisschen zurück beim Sprechen, ja. Ich verstehe einfach nicht, wie das ist mit dem System, was Malum Gronda beschreibt. Natürlich muss man erstmal ein System aufbauen, damit das Denken auch Wirkung entfaltet. Und er meinte eben in Kommunismus für Erwachsene, Nietzsches Denken zum Beispiel bleibt so fragmentiert. Nietzsche hat also scheinbar auch Teil am fragmentierten Bewusstsein. Er konnte halt kein System liefern, wie Hegel zum Beispiel. Aber für mich kein Nachteil bei Nietzsche, nur ist schon richtig mit dem System. Ja, irgendwie muss man das zusammenfassen. Die Welt irgendwie begreifen als System, weil sie ja auch das eine System ist. Natürlich die Welt als System, wenn wir sie so sehen, es ist einfach dieses große System, Gaia vielleicht sogar, können wir hier als Hypothese anbringen, Gaia ein selbstregulierendes biologisches System, wo viele unzählbare Lebewesen und Organismen daran teilhaben und dafür sorgen, dass sich stetig erneuert und immer weitergeht. Also wenn die Welt auch schon ein System ist, dann muss natürlich unser Begreifen der Welt auch irgendwie systematisch erfolgen. Das leuchtet mir schon ein. Nun gut, also ich sag nur, Malum Gronds Buch Kommunismus für Erwachsene ist für mich tatsächlich in erster Linie mal eine Art Selbsthilfeliteratur, ist mir da noch klar geworden. Und der wichtigste Auszug aus diesem Buch war wirklich hier Seite 74, habe ich gerade nochmal nachgeschlagen, was ich ja auch schon mal vorgelesen habe. Irgendwann lese ich hier nur nochmal gerade das Spießerleben, worunter alles verstanden wird, was einem irgendwie das Denken und Handeln erleichtern könnte. Also konzentrierte Lektüre, geplantes Schreiben, Wohnen in sauberen, aufgeräumten Verhältnissen mit Bücherregal und Schreibtisch, gesunde Ernährung, frische Luft, regelmäßige Bewegung, keine Drogen, Sport, Distanz zu autonomen Lebenskonzepten und so weiter. In diesem Spießerleben, schreibt er hier, kann überhaupt erst die revolutionäre Disziplin fürs richtige Handeln aufgebracht werden. Und das richtige Handeln muss natürlich alles sein, was die Revolution vorbereitet, so wie ich es ja auch mache im Podcast. Und der erste Schritt ist ja überhaupt, sich erstmal klar zu werden über seinen eigenen Standpunkt, seinen eigenen politischen Standpunkt. Wo muss ich mich einfügen hier, damit ich dann auch teilhaben kann an diesem großartigen Werk der Revolution, das wir Kommunisten hier halt vorbereiten in dieser Zeit, wo es scheinbar keine Option zur Handlung gibt, direkt zur Handlung überzugehen, muss man halt die geistige Vorarbeit leisten. Genau, dann auf die richtige Situation, die rechte, den rechten Moment warten. Genau, ich sage nur, diese Textstelle hier bei Kron, die hat mir extrem weitergeholfen, überhaupt mal mein eigenes Leben, sag ich mal, in den Griff zu bekommen. Das heißt, ja, überhaupt mal einen Sinn darin zu sehen, zu sagen, komm, ich sollte auch in geordneten, aufgeräumten, sauberen Verhältnissen leben, denn es nützt ja nichts, wenn ich nur so chaotisch lebe und dadurch demonstrieren will, wie der Mensch hier vereinzelt und in seinem Handeln und Leben so fragmentiert ist und so sein Wille so schwach, dass er nicht mal hier aufräumen kann, gut, nicht mal hier in sein Zimmer sauber putzen kann. Das will man scheinbar vielleicht so ein bisschen demonstrieren als Antikapitalist und sagen, komm, dann muss es so sein, im Kapitalismus lässt sich es offenbar nicht gut leben, dann will ich das auch nicht. Aber Kron hat mir hier ja den Ausweg gezeigt, natürlich, wir müssen doch nur diese These mal wagen, dass die Revolution möglich ist und dass wir heute schon dazu beitragen können, sie vorzubereiten und damit die Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Ja, aber das habe ich mir hier gerade nur noch mal rausgesucht, weil da eben dass dieser Begriff vorkommt, geplantes Schreiben, konzentrierte Lektüre und geplantes Schreiben. Und da sage ich halt, leider kann ich noch nicht so gut planen beim Schreiben oder auch beim Podcasten. Nee, das ist wirklich wie eine Naturgewalt, die hier aus mir rausbricht. Und ja, könnt ihr auch in Folge 25 nachhören, da wurde das adäquat beschrieben, Folge 25, auch durch den Titel. Und ja, so ist es einfach, da kann ich nichts wirklich kontrollieren. Hier aber kann ich zumindest kontrollieren, dass jetzt gleich wieder ein Lied kommt zum Einstieg, damit wir uns, ihr liebe Hörenden und ich auch, sowohl ich als Sprecher Simon, als auch als Hörer Simon, ja, dieses Lied erstmal genießen kann und sich so einstimmen kann auf diese Folge, wo wir über irgendwas reden werden, aber über was weiß ich jetzt nicht. Ja, ich lasse mich da überraschen. Dieses Lied hier muss ich noch spielen und nochmal kurz erklären, was ich damit meine. Der Hörer Simon natürlich, weil ich höre ja auch so oft meine eigenen Folgen nochmal nach, nur die, wo es ein bisschen stalinistisch zuging, die sind noch ungeheuer und die, da zögere ich dann. Wie gesagt, Folge 19 war ja die erste, denke ich, in der der Stalinismus seinen ersten Auftritt hatte. Folge 14, da habe ich mich als Kommunist bezeichnet, aber das ist natürlich noch nicht so schlimm wie Stalinist. Und ja, Folge 14 war also mein Geburtstag, wie ich das auch schon beschrieben habe. Da bin ich in die Welt gekommen und treffend natürlich in die Außenwelt, in die objektive materielle Welt. Und ja, auch und gerade weil ich mich da halt als Kommunist bezeichnet habe und endlich mal Schluss gemacht habe mit diesen Illusionen, dass man da irgendwie was ändern könnte in der Demokratie, dass das irgendwie Sinn machen würde, noch daran zu glauben, hier irgendwas reformieren zu können. Und man müsste nur ein treuer Demokrat sein. Und wie gesagt, ein gewisser Widerstand gegen die stalinistischen Folgen. Aber ich meine nur, ich höre mir meine Folgen so gern an. Einziges Manko halt, dass ich dann meistens auch gleichzeitig Gras rauche und dann finde ich das alles schon ganz schön witzig, ganz schön gut, aber ich denke mir halt, eigentlich müsste ich es mir auch nochmal nüchtern anhören, um wirklich zu ermessen, wie das bei euch ankommt, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ihr natürlich, da gehe ich davon aus, die meisten nicht so viel raucht und deshalb ja, ist einfach ein bisschen andere Rezeption, denke ich mal, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Und das meinte ich nur, der Hörer Simon ist also mein zweites Ich, ja, das andere Ich. Und da gibt es also diese Spaltung zwischen mir hier, dem Sprecher. Der Sprecher, der bringt einfach das nach draußen, was schon vorgedacht wurde. Und der Hörer Simon, vielleicht ist der sogar dann ein höherer Simon, Denn er hat ja wirklich diese Macht, auch zu denken, so wie ich es jetzt hier nicht ganz habe, weil ich halt hier mich aufs Sprechen konzentrieren muss. Aber das ist halt die Frage. Kann der höhere Simon diese Gedanken, die dann schon ausgesprochen wurden, nochmal sublimieren, nochmal weiterdenken? Bisher hatte ich da noch nicht so das Gefühl, aber vielleicht liegt es auch ja, am Gras. Kann auch sein, dass ich da ein bisschen abgelenkt dann bin, nicht mehr so konzentriert. Aber egal. Ich habe nur diese Einleitung hier gebraucht, um zu erklären, was ich gerade für ein Lied spielen will als nächstes. Ja, dieses Lied muss ich jetzt einfach mal spielen, weil es mir schon ein paar Wochen hier, weil ich es seit ein paar Wochen immer wieder gehört habe und es mir halt so passend scheint zu dieser Situation, wie sie hier im Podcast ist. Ich spreche, irgendjemand hört zu, aber ich weiß ja nicht, wer. Der Einzige, wo ich sicher weiß, dass er zuhört, bin natürlich ich. Und deshalb komme ich hier zum Schluss, dass dieser Podcast ja auch nur für mich ist. Ist nur so eine Liebeserklärung an mich. Und ja, also Lift You Up heißt dieser Song jetzt gleich. Das ist es ja. I'm gonna listen to the stories. Wipe away your tears. Das ist es natürlich, was ich nachher dann wieder machen werde, wenn ich mir das hier anhöre. Listen to your stories. Einfach, ja, dadurch, dass man spricht, wird es doch schon mal besser. Wird man doch schon mal erleichtert. Und genau das leistet der Hörer Simon für mich. Dafür bin ich so dankbar. Liebe Grüße hier an mich selbst und aber natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, auch euch will ich natürlich upliften, will ich natürlich aufmuntern und irgendwas bieten, will euch da beglücken. Natürlich, wenn ihr euch beglücken lassen wollt. Und deshalb hören wir mal hier in diesen Song rein, Lift You Up von Sean Koch. Und was auch ganz schön ist, da bei dem YouTube-Video tanzen da zwei Personen so eine Art Ballett. Das ist ja auch eine Brücke zur letzten Folge. Natürlich, das Ballett habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, aber es sieht ja so wunderschön aus. Und das könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen hier auf YouTube beim offiziellen Video. Eine Art Ballett, aber jetzt erstmal nur die Audioversion und zwar von Lift You Up.
Before, let me mend your heart that was once full. Oh, let us fix the issues that were left outside the door. Let us learn to heal rather than to ignore. Whoa, 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 whoa. Your hand and spin you round and round. I'm gonna
Ja, das war Lift You Up und ich finde es wunderschön, wie die zwei da tanzen, irgendwelche Figuren und Kreisbewegungen da machen mit den Händen. Ja, schon interessant. Und Musik ist doch auch so eine Art Droge, die einen hochziehen kann. Lift You Up, ja. Nur bei diesem Lied finde ich jetzt halt, habe ich es schon so oft gehört, dass seit ich es entdeckt habe, vor ein paar Wochen, dass es mich jetzt nicht mehr so hochzieht. Das ist schade, aber es ist so eine Art Ohrwurm. Ja, Ohrwurm. Habe ich auch gedacht bei Summertime Sadness am Ende von Folge 24, auch das so eine o Art Ohrwurm. Das weiß ich nie, ob das so gut ist, wenn man das dann verfolgt, tagelang. Tagelang. Aber ich denke, nach einem Tag, wenn man drüber geschlafen hat, ist der Ohrwurm dann meistens doch wieder weg. Interessant, ja. Aber okay, hier zu diesem Lied muss ich jetzt nicht mehr viel sagen. Ah ja, aber zu dem anderen Lied, ja klar, letztes Mal Adani Eva, aber da hat ja noch das Wichtigste gefehlt. Es ging ja um das Lied Adani Eva von Paulo Londra, dem argentinischen Sänger. Paulo Londra, was für ein schöner Name. Und er singt also über Adam und Eva. Und ich hatte da nur die erste Strophe ein bisschen übersetzt, frei übersetzt. Jetzt aber ist mir aufgefallen, die zweite Strophe hat ja auch noch einen interessanten Vers, da muss ich gleich nochmal nachlesen. Also diese zweite Strophe hier, verso dos, tu vive con otro y yo me dio a solas, a mí no me quieren, él no te valora, él no te saluda ni te dice hola. Ja, mir nur mehr hablan an ninguna hora. Das ist interessant hier, ein bisschen kryptisch, aber ja, du lebst mit einem anderen und ich so halb allein. Und ich, ja, so allein. Mich mag niemand und er schätzt dich nicht. Er grüßt dich nicht mal, sagt nicht mal Hallo. Und mit mir redet niemand, niemals. Vives en una esquina y yo vivo en la otra. Y te miro todo el día a ver cuándo es la hora. Ah, ja. Okay, du lebst an einer Ecke und ich wohne an der anderen. Und ich schaue den ganzen Tag nach dir. Mal schauen, wann ist die Zeit? Wann ist es soweit? Wann ist der Zeitpunkt? Wofür? Para acercarme. Quiero sentirte. Quiero mirarte. Also, um mich anzunähern, ich will dich fühlen oder hören. Ja, genau, sentir kann, glaube ich, auch hören bedeuten. Sentirte, quiero mirarte, ich will dich anschauen. Und dann, para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma que no soy alguien interesante, solo un cobarde más que hizo bastante para este día poderse acercar, mamá. Ya no puedo más, tienes que escuchar lo que vine a ofrecer. Ja, also, para hablarte, der Sänger hier im Lied sagt, also er lebt an dieser einen Ecke und beobachtet die ganze Zeit seine Angebetete, wann er sich ihr nähern kann und dann wozu sich nähern, para hablarte, um mit dir zu reden. Ich will dir erzählen, dir erklären, dass ich nicht jemand Interessantes bin, sondern nur ein Feigling mehr, der viel getan hat, um heute hier vor dir zu stehen und endlich zu wagen, sich zu nähern. Quiso bastante, der viel getan hat, um heute sich nähern zu können. Ja. Und dann geht es wieder mit dem Prä-Estribillo, dem Prä-Refrain los, de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras. Also du entkommst mir nicht, heute Nacht halte ich die Worte nicht zurück. Und genau, ich fand diese Strophe 2 hier wichtig, weil dieses Wort feige, das er also einfach feige war, und diese Feigheit sogar der Geliebten mitteilen will, also hier so eine schlechte Charaktereigenschaft mitteilen will. Und da muss ich dann auch nochmal auf Hans Jessen zurückkommen. Ja, was der so über die Liebe weiß, okay, ist schon beeindruckend. Ja, da können wir schöpfen aus dieser reichhaltigen Lebenserfahrung. Und zwar meinte er, glaube ich mal, über die Liebe, wenn man sich so annähert, wenn man sich so kennenlernt, dann will man ja auch erstmal die besten Seiten an sich selbst herausstellen und dann nicht gleich das betonen, was so makelhaft sein könnte. Und man nähert sich vielleicht eher so, dass man da übertreibt und sich halt von der besten Seite zeigt. Das sagte Hans irgendwann mal und es scheint ja ganz einleuchtend, aber ich habe auch da so einen gewissen Widerstand in den Ohren gespürt und gedacht, naja, okay, aber irgendwie ist heutzutage ja auch jeder so mit seinen Problemen beschäftigt, jeder will Opfer sein. Ja, jeder hat so sein Leiden und schon Nietzsche hat das erkannt, jeder soll da gleichzeitig Kranker und Krankenwärter sein, also Krankenpfleger und gleichzeitig krank sein, das soll jeder seinem Nächsten sein. Also ich weiß nicht genau jetzt den Wortlaut von Nietzsche, aber das scheint mir schon zuzutreffen auf die heutige Situation, wo auch ich ja letztes Mal sagte, natürlich habe ich da diese persönlichen Probleme und so weiter, aber das ist ja genau das vielleicht einfach nur ein Merkmal unserer Zeit, wie es schon Nietzsche vor 150 Jahren erkannt hat, dass heute halt jeder so seine Probleme hat und jeder da kranker sein will, aber gleichzeitig auch Krankenwärter für seinen Nächsten sein will. Und ja, das fand ich sehr schön. Und genau deshalb hat mich da Hans Bemerkung ein bisschen stutzig zurückgelassen und ich dachte mir, ja, aber diese Leiden, wenn die auch so irgendwie das Kapital sind, über das man da verfügt als Individuum, dann geht es auch genau darum, die der geliebten Person zu zeigen. Aber okay, das ist ein etwas düsterer Gedanke. Ja, okay, aber genau das kommt hier zum Ausdruck. Vielleicht ist es einfach eine andere Generation. Paulo Londra ist auch nochmal jünger als ich. Ich glaube so Jahrgang 1999 oder 2000. Also er ist noch relativ jung. Oder ich weiß nicht, ob so jung, aber ja, schon um die 20. Und er sagt hier also ganz klar, ich will mich dir nähern. Und den ganzen Tag wartet er nur ab, um sich der Geliebten endlich mal nähern zu können. Aber was will er ihr dann eigentlich sagen? Er will ihr nur sagen, dass er gar nicht mal interessant ist, sondern nur feige. Und dass er einiges gemacht hat. Ja, was hat er gemacht? Er hat sich irgendwie überwunden, um heute hier sich mal nähern zu können. Interessant. Aber genau, vielleicht bezieht sich die Feigheit also genau nur auf diese Hemmung, sich der Angebeteten wirklich mal zu nähern. Also das wäre auch eine Erklärung, okay. Feigheit hier nicht als Charaktereigenschaft, dass er sagt, mein Gott, mein Leben, das spüre ich halt generell so, dass ich da so feige bin und mich verstecke vor den eigentlichen Zielen, die ich mir setze, sondern ja, da davonlaufe und da irgendwie der Feigheit nachgib. Feigheit. Aber vielleicht ist diese Feigheit halt nur diese Hemmung, die da seinen Schwarm wirklich mal anzusprechen, ja? Das wäre natürlich auch was. Aber ich finde es jedenfalls wunderschön zu sagen, komm, ich gehe auf die andere Person zu und sage ihr, hey, ich bin nicht interessant, ich bin einfach ein Feigling. ja, und dann den Rest habe ich ja schon letztes Mal vorgelesen, was ich auch extrem schön fand. Nacht ist kalt, aber mit mir trotzdem sicher. Lass die Bitterkeit hinter dir und lass mich dich zu deiner gebührenden Höhe geleiten. Deiner Verrücktheit, deiner Ideen, deiner Kultur und deiner Wissenschaft werde ich sie erreichen? Das weiß ich nicht, aber heute Nacht und dann no me guardo las palabras, heute Nacht entkommst du mir nicht, halte ich die Worte nicht zurück und so weiter. Okay, ja, das war schön und hat auch nochmal meine Wertschätzung hier für Hans gezeigt, der einfach immer wieder so, so interessante und lehrreiche Bemerkungen machte da im Aufwachen-Podcast. Genau. Ja, jetzt muss ich hier ja nur noch mal drauf zurückkommen, um keine losen Enden zu lassen. Aber okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Jetzt muss ich mich entscheiden. Es gibt halt gut, Marlon Grund ist offensichtlich ein Genie und hat mir hier schon viel weitergeholfen, wie vorher beschrieben. Aber warum dann nicht auch mal gleich in sein Hassbuch reinblättern? Ah ja, das dachte ich mir letztes Mal. Ich habe euch da so gehasst. Ich habe da so diesen Hass mir angeeignet, wie es mir mein Lehrer hier gezeigt hat in seinem hervorragenden Werk. Aber ich habe euch ja noch nicht mal richtig teilhaben lassen an diesem Buch hier. Hass von oben, Hass von unten. Und da dachte ich, warum nicht hier mal ein bisschen was vorlesen? Ja. Ich glaube, da blätter ich mal rein. Denn es ist sicher unterhaltsam. Hier nur mal, was hier auf dem Klappentext steht, ein Zitat von Hegel. Originelle, ganz wunderbare Werke in der Bildung gleichen einer Bombe, die in eine faule Stadt fällt, worin alles beim Bierkrug sitzt und höchst weise ist und nicht fühlt, dass ihr plattes Wohlsein eben das Krachen des Donners herbeigeführt hat. Ah ja. Das heißt, diese originellen Werke sind laut Hegel auch so Produkte des Hasses. Natürlich, weil da die Leute so bierselig sitzen und sich für weise halten, aber so wie ich hier im Podcast das einfach nicht mehr ertrage, diese Selbstgefälligkeit da in anderen Podcasts. Und deshalb muss ich hier mein eigenes originelles Werk schaffen. Und das ist halt wie eine Bombe, hatte ich ja, glaube ich, schon in Folge 17 da geschrieben. Dieses Zitat von Fassbender, der meinte, er wirft keine Bomben, sondern produziert Filme. Und genauso sehe ich ja auch meine Position hier. Ist keine physische Bombe, aber hoffentlich schon eine geistige Bombe. Nur, ja, vielleicht ja, vielleicht kann das auch mein Anspruch hier sein. Aber genau dieses Wohlsein, dass da alle so bierselig zusammensitzen, genau das führt eben diesen Hass herbei. Und dieser Hass ist dann so produktiv und führt zu einem originellen Werk. Genauso hier bei Marlon Grund, dieses Werk ist auf jeden Fall mal noch gar nicht abzuschätzen, wie hoch es einzuordnen ist für mich. Aber ich habe schon einiges daraus ziehen können. Und gut, am besten lese ich hier auch noch dieses eine Zitat vor, das Grund hier sein Buch voranstellt. Und zwar von Bertolt Brecht aus einem Brief an Thomas Mann. Thomas Mann, den Schriftsteller also. Und Brecht also war ja Kommunist, der dann auch in der DDR gelebt hat. Und er erklärt hier mal Thomas Mann, was so der Unterschied ist zwischen ihnen beiden und was so die Kommunisten jetzt anders machen als ihre politischen Gegner. Erlauben Sie also, dass ich Ihnen mitteile, dass der Kampf zwischen Ihrer und meiner Generation nicht ein Kampf um Meinungen, sondern ein Kampf um die Produktionsmittel sein wird. Es liegt in unserer Natur, dass Sie vornehm, ich unvornehm kämpfe. Sie werden mich doch nicht umbringen wollen, aber ich Sie. Genial, was Brecht hier schreibt. Also er will Thomas Mann umbringen und genauso ist es richtig. Ja, natürlich, wenn man den Fortschritt will, dann hilft es nicht zu überzeugen, sondern klar, man kann versuchen, man sollte natürlich immer den Glauben daran bewahren, dass die Menschen sich bessern können. Aber es geht hier ja nicht darum, jetzt wörtlich Thomas Mann umzubringen, sondern einfach zu sagen, ja, es ist halt ein Kampf um die Produktionsmittel, das heißt, um dieses Kapital, das da in den Händen der Bourgeoisie verbleibt, also die Maschinen, die Mittel, um neue Güter herzustellen. Und wir können nicht davon ausgehen, dass irgendwie die Mehrheit der Gesellschaft von allein oder die Reichen, die Bourgeoisie, das von allein einsehen, dass jetzt notwendig ist, diese kommunistische Revolution, sondern tatsächlich kann man die Kopfinhalte nur dadurch ersetzen. Also so wie Cron schrieb über Robespierre, der ersetzt halt die alten feudalen Kopfinhalte durch seine eigenen mittels Köpfung, dass er die feudalen Aristokraten und vorigen aristokratischen Herrscherfamilien dann köpfen lässt. Nur so kann man Kopfinhalte wirklich effektiv ersetzen. Und das klingt vielleicht erstmal brachial, aber ich sag mal, es gibt halt in der Wissenschaft gibt's diesen einen Theoretiker, Kuhn, den ich mal in der Schule in der 12. Klasse ein bisschen studieren durfte, in Philosophie. Da hatte ich nur ein Jahr Philosophie in meiner ganzen Schulzeit, aber die Lehrerin da war Katholikin und sie war frisch von der Uni. Ich weiß nur, dass sie Katholikin war, weil das halt immer das Misstrauen dann der Schüler erweckt. Wie kann man denn philosophieren und gleichzeitig glauben? Aber es ist natürlich kein Widerspruch für mich heute. Sie brachte also Kuhn hier aufs Tableau im Unterricht und Kuhn beschreibt halt auch das Wesen des wissenschaftlichen Fortschritts. Beschreibt er ja so, dass es da immer diese Revolutionen gibt und die alten Wissenschaftler sind immer stur und wollen nicht von ihrem Standpunkt abrücken. Auch bei sowas wie der Relativitätstheorie von Einstein, die braucht dann halt Jahrzehnte, bis sie sich so durchsetzt und zwei, drei Jahre nach der Publikation haben sie noch nicht mal eine Handvoll Leute verstanden oder wirklich begriffen, worauf Einstein da eigentlich hinaus wollte. Und ja, es reicht dann nicht zu meinen, Einstein könnte dann einfach seine Kollegen irgendwie überzeugen und dann bekennen sich alle dazu auch so, ja, das stimmt ja doch mit der Relativität. Nee, sondern Einstein war damals halt jung und er musste einfach darauf warten, dass die Alten dann wegsterben, die Lehrstühle freimachen. Und nur das ermöglicht wissenschaftlichen Fortschritt, sagt Kuhn. Gut, vielleicht bei der Relativitätstheorie war es dann doch irgendwann klar, dass sie so trägt. Aber ja, ich denke trotzdem, dass für viele Physiker das dann nicht in ihr Weltbild gepasst hat und sie so gestorben sind in dem Glauben, nee, das muss doch eine Spinnerei sein. Und genauso ist Einstein ja gestorben in dem Glauben, dass das mit der Quantenphysik so nicht stimmen kann, dass da doch noch, also er meint ja, Gott würfelt nicht, dass das nicht so reichen kann mit der Beschreibung von gewissen Zufallsvariationen, also von gewissen Wahrscheinlichkeiten, was könnte passieren. Aber wir können da nicht so direkt zur Wirklichkeit vordringen, dass wir sagen, es gibt tatsächlich dieses Ursache-Wirkungsprinzip. Letzte Folge kam ja dieses Wort vor, Teleologie, also ein auf die Zwecke gerichtetes, ein Prozess, der auf die Zwecke gerichtet ist. Da will ich jetzt nicht behaupten, ich würde genauer wissen, was dieses Wort meint, aber ich sage, es ist ein interessantes Wort mit der Teleologie. Und Einstein konnte es halt nicht einsehen, dass da in der Quantenphysik sowas dazukommen sollte, was die Realität ein bisschen ungreifbar macht. Und genau, auch Einstein also war genau, wie Kuhn das meinte, in seinem alten Weltbild halt gefangen. Und es bringt nichts, zu überzeugen zu wollen, sondern es hilft nur zu warten, bis die Alten dann sterben und dann wieder die Plätze freimachen für die Jungen, die dann von klein auf halt diese Quantentheorie lernen. Und dann einfach schon viel besser begreifen können, dann nehmen sie es halt einfach so hin, ist dann halt einfach schon die Grundannahme über die Wirklichkeit, die einem da mitgegeben wird. Und ja, vielleicht ist es ja auch was Gutes, erstmal so festzuhalten an alten Überzeugungen. Das sollte uns tatsächlich heute nochmal ein Ansatzpunkt sein, zu sagen, komm, wir sollten auch nicht immer so nach den neuesten Informationen hecheln, wie Michel Houellebecq das ja immer wieder schön beschreibt. Nicht so sehr glauben, in der Information steckt jetzt die Wahrheit, sondern wir haben eigentlich an allem einen Mangel, außer an Informationen. Und Informationen sind das Überflüssigste, was es gibt. Deshalb, da kommen wir sicher nicht zur Wahrheit, indem wir meinen, wir könnten immer weiter Informationen einfach anhäufen. Genau, und stattdessen diese festen Weltbilder, Weltbegriffe, meint Marlon Kuhn, ist vielleicht auch ganz gut, da so starrsinnig zu sein wie diese Physiker und zu sagen, nee, aber so habe ich es gelernt, so ist die Realität beschaffen und das kann nicht sein mit den Quanten hier. Das ist vielleicht auch was, ja, wo wir uns heute nochmal zurücklehnen müssten und genau nachdenken müssen, wie sehr sollten wir überhaupt immer unseren Begriff der Welt überdenken oder immer meinen, wir müssen den schon revidieren durch all die neuen Informationen, die dann auf einen einprasseln. Das ist ja nur mein Anspruch hier, zu sagen, komm, ist auch egal, wenn ich mal hier nicht die Fakten getreu überliefern kann, denn das geht mir ja gar nicht darum, Informationen hier auszubreiten, sondern tatsächlich die Verknüpfung der Gedanken, Gedanken zu spinnen aus den einzelnen Bruchstücken, einzelnen Informationen. Connecting the Dots, ja, ein schwachsinniges Argument gegen Verschwörungstheorien im Aufwachen-Podcast immer wieder angebracht. Ja, die Verschwörungstheoretiker, die macht doch nur Connecting the Dots. Ja, das ist richtig, aber Connecting the Dots ist sowieso schon die Methode, mit der unser Bewusstsein die ganze Zeit arbeitet. Es gibt immer nur so einzelne, also aus der Kognitionswissenschaft können wir das sehen, dass es nicht so eine Wahrnehmung gibt, eine visuelle oder sonstige Wahrnehmung, dass wir da das Ganze wahrnehmen, sondern es sind immer Bruchstücke, die dann erst in unserem Gehirn so zusammengefasst werden und dann wird ein kohärentes Bild daraus gemacht. Aber es ist klar, dieses Bild passt sich auch immer schon weiter dem an, was sowieso schon die Erwartung war, also was ich schon eine Erwartung hatte über die Welt. Da gibt es interessante Experimente dazu. Aber das ist jetzt hier nicht der Punkt. Also ich meinte nur, Connecting the Dots ist ein sehr guter Begriff, um zu erläutern, wie überhaupt unser Bewusstsein, unser Wahrnehmen dieser Welt funktioniert. Und genau deshalb sind Verschwörungstheorien auch völlig legitim und vielleicht der einzig legitime Weg, wie man noch weiteres Wissen schaffen kann in dieser Zeit, wo das Wissen halt zum Beispiel an den Unis nicht mehr geschaffen werden kann, wie letzte Folge besprochen. Genau, da müssen die Verschwörungstheorien aushelfen. Das sage ich hier ganz klar, aber das war hier jetzt ja nicht das Thema. Jetzt habe ich hier nur das Motto vorgelesen, aber ich wollte hier wirklich einsteigen in den Text. Gut. Ja, ich lese einfach mal vor. Komm, Seite 18. Hass ist ein psychischer Vorgang, dem jeder überhaupt fühlende und logischerweise auch empathische Mensch hin und wieder ausgesetzt ist. Völkische Demonstrationen, gewalttätige Neonazi-Hools oder die AfD-Forderung, Einwanderer an der Grenze zu erschießen, sind kein bloßer auf individueller Gefühlsebene sich abspielender Hass, sondern gesellschaftliche Großprojekte zur Verfolgung, Entrechtung, Vertreibung und Ermordung von Menschen. Ideologie, die sich der niedersten menschlichen Affekte bedient und diese mobilisiert, um politische und materielle Interessen partikularer Gruppen, in Klammer Unternehmensverbände, AfD, rechte Zeitungen und Verlage etc., Klammer zu verfolgen, ist als faschistisch zu bezeichnen und nicht einfach als Hasskampagne. Denn wo Emotionen wie Hass geschürt und benutzt werden können, muss zunächst ein gesellschaftlicher Boden vorhanden sein, der diese Emotionen beständig hervorbringt. Es ist nicht Gott, der uns zur Buße unserer Sünden mit Hassgefühlen überschwemmt. Oder zumindest Menschen, die dazu neigen, sich solchen von der Emotionalisierungsindustrie angekurbelten Gefühlswallungen zu unterwerfen. Sowas geschähe nicht, wenn alles in Ordnung und der Hass als bloß unappetitliche Nebenerscheinung innerhalb des Rahmens dieser Gesellschaftsform abzustellen wäre. Es ist in dieser aber nichts in Ordnung. Es herrscht vielmehr Unordnung und diese Unordnung, die Anarchie der Warenproduktion der bürgerlichen Gesellschaft, bildet die Grundlage für die faschistischen Kampagnen. Deren linke Bekämpfung, zum Beispiel mit Mitteln des Pöbelns im Netz, wiederum ebenfalls unter der Zauberformel Hass abzuheften, ist einer der Hilfsdienste, den die liberalen Diskursbegutachter den Rechten leisten. Auch das Geschwätz vom Populismus hat diese Funktion. Egal ob rechte oder linke Kampagne, wer von der Masse gehört werden will, gilt als Populist und damit automatisch als halber Nazi. Ja, das ist okay. Populismus ist also auch nicht schlecht, sage ich ganz klar. Bernie Sanders natürlich zu begrüßen als Populist, Und ja, natürlich kann man da sagen, das ist ja das Gleiche wie das, was Trump macht. Ja, ist es ja auch dann vielleicht auf einer methodischen Ebene. Auch bei Trump habe ich ja gesagt, da waren legitime Forderungen dabei oder Programmpunkte, die mal wirklich den Finger auf die Wunde legen und mal wirklich das Richtige ansprechen, wie mit den Industriearbeitsplätzen und den Handelsverträgen. Und bei Sanders ist natürlich noch viel richtiger, aber wenn man einfach sagt Populismus, mischt man dann beides in eines und sagt, ah ja, das sind die bösen Populisten. Und im Zentrum muss es dann ja so eine vernünftige, gemäßigte Mehrheit geben. Interessant, aber dieses Populismus, diese Ablehnung des Populismus ist ja auch was spezifisch Deutsches. Das ja, ist gar nicht so interessant. Deutschland halt, ne? Deutschland. Okay. Ich fand das hier nur schön. Anarchie der Warenproduktion der bürgerlichen Gesellschaft, wahrscheinlich ein Ausdruck von Marx. Genau, und das wiederum ist halt diese materielle Grundlage unserer Gesellschaft und die bildet dann auch wiederum die Grundlage für Hasskampagnen. Und es ist nicht so, dass Gott uns einfach mit Hassgefühlen überschwemmt. Ja, woher kommt der Hass? Woher kommt plötzlich der ganze Hass? Paul Gäbler, auch ein Spross des Aufwand-Podcasts, hat seinen eigenen Podcast. Ja, wo ich leider noch gar nicht reinhören konnte, aber anscheinend hat er auch mal eine Folge gemacht mit einem Philosophen und die Frage gestellt, woher kommt plötzlich der ganze Hass? Das habe ich dann nur mal gesehen, als ich auf seiner Seite den Podcast durchgeschaut habe. Aber ja, sorry, ich komme jetzt halt nicht so viel zum Podcast hören in letzter Zeit, weil ich so produktiv sein muss und wie gesagt, mich da nicht so fremden Gedanken aussetzen darf. Aber kann ich nur empfehlen, Respublika ist der Podcast. Und ja, aber das finde ich halt ein bisschen absurd hier zu fragen, woher kommt plötzlich der ganze Hass? Als ob es Hass nicht schon immer gegeben hätte. Und ja, natürlich kann man sich fragen, gut, jetzt gibt es halt Twitter, dann ist da halt zum ersten Mal so eine Plattform da, wo die Leute ihren Hass auch auskübeln können. Aber was heißt das schon? Ja, heißt das nicht, ist das zunächst nicht mal sogar eine Verbesserung, weil dann ist es ja, so wie ich es immer betone im Podcast, es erstmal rausbringen. Dann geht es einem doch schon besser, ja, natürlich. Und so ist es wahrscheinlich auch für die Trolle bei Twitter, dass ihnen dann ja schon besser geht, wenn sie diesen Hass einfach mal rausgekübelt haben und dann ist auch gut. Und ja, also was soll da jetzt das große Problem sein mit dem Hass? Nur weil er jetzt sichtbar ist und früher halt so oder noch der Deckel so auf dem Kopf, auf dem Topf gelassen wurde. Ja. Aber ich lese nochmal weiter. Die Kategorie des Autoritären, womit jede an die Macht strebende politische Bewegung, ganz gleich ob links oder rechts beschrieben wird, bläst ins selbe Horn. Bei solch adonitisch-liberalem Gefasel werden die Produkte äußerer Zwänge zu Charaktereigenschaften einer Person umgemodelt. Klammer Mystifizierung, Fetischismus und Charaktermasken. Nannte der Marxismus das einmal korrekt. Die Zwänge gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse und der von ihr erzeugten Beziehungen zwischen Menschen werden zu einem Problem des Individuums zurechtgeschustert, dessen Lösung die Abkehr vom Hass sein soll. Das Politische wird suspendiert und stattdessen an die Moral der Privatperson appelliert. Der Einzelne soll's richten. Das Gefasel von Hass und autoritärem Charakter ist die Konsumkritik der ideologiekritischen Kerle. Der letzte Satz hier ist also sehr interessant. Konsumkritik ist ja das, was ich so an der Klimawandel oder ich weiß nicht, veganen, fern Lebensführung kritisiere, dass halt immer diese Konsumkritik, ja, du kannst durch dein eigenes Handeln ja da was beitragen für das Wohl des Planeten. Und ja, es ist aber aus meiner Sicht halt nicht so, dass man da was beiträgt, sondern eher hält man sich davon damit ja ab, vom Denken über den Gesamtzusammenhang und sich mal überhaupt Gedanken zu machen, Mensch, was könnte man politisch tun gegen den Klimawandel und dann zum Beispiel auf eine Fridays for Future Demo zu gehen Okay, ja, man kann natürlich auch beides machen, aber trotzdem sage ich hier Konsumkritik zu Recht negativ konnotiert. Und Krohn verbindet hier also die Konsumkritik mit der Ideologiekritik. Wenn da also Leute über den Hass reden und sagen, der Hass ist unser Problem, wir müssen den mal abstellen im Internet, das kann ja nicht sein, dann ist das halt auch so ein Ausweg, wie jetzt nur noch faire Lebensmittel, Bio-Lebensmittel zu kaufen. Und ja, es reduziert halt gesellschaftliche Probleme so auf den Einzelnen. Das Politische wird suspendiert und an die Moral der Privatperson appelliert. Aber ich wollte hier eigentlich noch was sagen zu diesen Ausdrücken von Marx. Hier Mystifizierung, Fetischismus, Charaktermasken ist also, was Marlon Grun dann auf Twitter kritisierte. Ja gut, das ist eigentlich nicht so nice, hier Tweets zu zitieren. Nicht so nice für die Schöpfungshöhe des Podcasts, aber da kann ich nur sagen, hat er irgendwie kommentiert, dass Sascha Lobo eine Kolumne geschrieben hat und wo Lobo also behauptet, am Impfdebakel ist der deutsche Geiz schuld. Also irgendwie scheint es zu wenig Impfdosen zu geben. Das ist auch schon zu mir vorgedrungen hier in Deutschland, irgendwie in Europa generell Knappheit an Impfstoff. Und Lobo meint also, daran ist jetzt irgendwie der deutsche Geiz schuld, also dass wir Deutschen halt geizig sind, was ich so unterschreiben würde. Aber was ich halt nicht unterschreiben kann, ist, dass das jetzt konkret die Ursache davon sein soll, dass da jetzt halt das verpennt wurde mit dem Impfstoff, mit der Besorgung davon. Also das ist analysiert, das twitterte dann Marlon Grun. Ist genau diese Charaktermasken, diese Maskierung immer, die Marx eigentlich schon damals so beschrieben hat, wo es eigentlich ein ökonomisches Problem gibt, wie bei der Beschaffung der Impfdosen, ist halt einfach das Problem kommen, wie organisieren wir das, was müssen wir hier investieren, was für ein Risiko kann man da einkalkulieren, klar, dass die Hersteller dann doch nicht den Impfstoff liefern können, dass es in der Forschung Probleme gibt und so weiter. Bei den Tests muss man natürlich ein gewisses Risiko einkalkulieren und es ist ein ökonomisches Problem. Aber Lobo reduziert dann das so aufs Persönliche. Es sind irgendwelche Charaktereigenschaften von uns Deutschen, von den Politikern, die halt da angeblich dann so geizig kalkulieren und so weiter. Aber nee, es ist halt ein systemimmanentes Problem, ein Problem, das nicht auf einzelne Akteure, auf einzelne psychische, charakterliche Eigenschaften zurückzuführen ist. Und ja, zum Beispiel, wenn jemand eine Kaufsucht hat, im Bekanntenkreis gab es da auch so einen Fall, wo es einen Umzug gab und dann gab es da halt einiges auszuräumen. Einiges hatte sich da angesammelt über die letzten Jahre, ein ganzes Zimmer da irgendwie voll. Und mit Zeug, was kein Mensch mehr braucht. Und ja, dann wird halt auch so gesagt, ja, warum macht sie das? Da ist sie doch auch selber dran schuld und so weiter. Aber ich sag, nee, das ist genau auch diese Mystifizierung. Schauen wir aufs System. Es ist doch eigentlich auch das, was diese Kaufsucht hervorbringt und es immer weiter braucht, dass Leute so kaufen und das dann natürlich auch mit einkalkuliert ist, dass bei manchen halt die Schwelle da überschritten wird vom in Anführungszeichen gesunden Konsum hin zum Konsum, der halt einfach nur der Befriedigung dieser Konsumlust dient. Also ja, natürlich, aber es ist doch auch für mich so, wo ich scheinbar noch einen normalen Umgang habe mit meinem Konsum, dass ich mich immer freue, wenn da ein Amazon-Paket kommt. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, das dann auszupacken und dann denke ich, Mensch, was habe ich mir da wieder bestellt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich bin gespannt. Ja, und genau dieses Verhalten wird doch vom System so gelobt, beziehungsweise das ist ja unsere einzige Funktion hier, dass wir schön bestellen und konsumieren. Und das war ja, gut, meine Romanidee hatte ich ja schon mal angesprochen. Diese Idee, dass man irgendwann genug haben wird vom Konsum und der Staat dann die Leute noch dazu zwingen wird müssen, zu konsumieren, also eine Konsumpflicht aufzuerlegen, statt einer Steuer, müsste man eher hier Gutscheine verteilen, mit denen man dann halt konsumieren kann. Aber man darf die nicht sparen, weil sparen will jeder, klar, Sicherheit für die Zukunft. Aber nein, man muss schon konsumieren, hier noch diesen Monat ausgeben. Und das war nur meine Idee hier, die Konsumpflicht. Aber dann gibt es da halt einen Widerstand, die Resistance gegen dieses staatlich auferlegte Konsum, die Pflicht zum Konsumieren. Und ja, das könnte ich mir extrem spannend vorstellen, hier einen Roman drumherum zu bauen. Aber da bin ich jetzt noch nicht weitergekommen. Wollte das hier nur mal also so ansprechen. Gut, aber mein Gott, das ist ja... Also ja, diese Kaufsucht, der Kapitalismus, der braucht immer unseren Beifall. Wir müssen immer sagen, ja, aber diese Produkte, die werden ja auch wirklich gebraucht. Ja, aber sie könnte doch auch einen vernünftigen Umgang damit finden. Es ist doch jetzt wirklich diese Person, die da ein Problem hat, die so kaufsüchtig ist und da halt mal persönlich eine Lösung finden sollte. Aber nee, es ist einfach die Art und Weise, die Natur der Warenproduktion hier in dieser bürgerlichen Gesellschaft, die bringt dann wieder solche Symptome hervor. Und das wird dann so auf den Einzelnen wieder abgewälzt und dann sagt man, Mensch, der ist geizig oder der ist süchtig oder was auch immer. Ja, aber lese ich mal weiter, weil gibt es wirklich einige gute Stellen. Ja, gut. Hier ist nur noch ein Zitat von Brecht, das auch anknüpft an das, was ich vorgelesen habe. Okay. Vielleicht, ja. Vielleicht ist das etwas brachial, aber ich lese hier nochmal. Es geht also darum, ein Kampf um die Produktionsmittel. Und Brecht will unvornehm kämpfen und Thomas Mann umbringen. Dann schreibt Brecht aber, oder wird Brecht hier weiter zitiert auf Seite 29, unsere Gegner sind die Gegner der Menschheit. Sie haben nicht Recht von ihrem Standpunkt aus. Das Unrecht besteht in ihrem Standpunkt. Sie müssen vielleicht so sein, wie sie sind, aber sie müssen nicht sein. Ja. Ich fand das auch ganz schön brutal, als ich das erste Mal gelesen habe. Aber jetzt denke ich einfach, nee, es ist einfach Spiegel dieser brutalen Verhältnisse, in denen wir da leben. Und man muss sich einfach mal gründlich klar werden, wie können wir da zur Aktion schreiten. Diese wunderschöne Stelle im Aufwand-Podcast, als es um das Gespräch, das junge Naivgespräch mit Harald Welzer ging, dann kam ja die Frage auf, wie kommt man vom Wissen zum Handeln? Genau diese Frage hat Harald Welzer da aufgebracht im Interview. Und Stefan hat dann nur lapidar kommentiert im Aufwachen-Podcast, ja, Harald Welzer, was weißt du denn? Also erstmal was wissen, dann kann man auch zum Handeln kommen. Aber okay, ich fand es berechtigt, dieser Seitenhieb hier auf Welzer, weil halt in dem Interview nicht so viel rumgekommen ist. Aber grundsätzlich ist diese Frage von Welzer hier, die er da aufwirft, ja eine sehr wertvolle Frage. Natürlich reicht es nicht, eine schöne marxistische Theorie zu haben, sondern wir müssen ja auch zum Handeln kommen. Und genau, wie kommt man zum Handeln? Erstmal halt sich überlegen, wie könnte man überhaupt handeln? Und ja, da muss man natürlich auch Gewalt anwenden. Eine Revolution ist das Autoritärste, was es überhaupt gibt, hat Friedrich Engels geschrieben. Nämlich zwingt da ja ein Teil der Bevölkerung einem anderen Teil mittels Gewehren, Bajonetten, Kanonen und so weiter seinen Willen auf. Also wir, das Proletariat, zwingen da der Bourgeoisie unseren Willen auf und entreißen denen die Produktionsmittel und so weiter. Und das kann natürlich nur mit Gewalt gehen. Also Engels schrieb da, es ist sogar das Autoritärste, was überhaupt vorstellbar ist, eine Revolution. Und deshalb hat leider nicht so durchführbar, wenn wir da alle so anti-autoritär eingestellt sind wie heutzutage. Und ja, da ist vielleicht brutal, was Brecht da schrieb. Sie müssen nicht sein, unsere Gegner. Aber warum denn? Es gibt ja auch heute Menschen, die verhungern und so weiter, Menschen, die also auch vom Kapitalismus so gesagt bekommen, ihr müsst nicht sein, ja. Wozu sollen wir euch ernähren? Ihr dürft euch nur ernähren, wenn ihr halt da einen Platz findet in der Arbeitswelt. Aber der Kapitalismus ist eine einzige große Reise nach Jerusalem, schreibt Marlon Kohn auch später in diesem Buch hier. Also es gibt halt nie genug Plätze für alle. Und ja, deshalb müssen diese Leute nicht sein, werden dann aus dem Weg geräumt und da beschwert sich dann keiner, weil sie halt einfach zu schwach sind, zu schwach, dass jemand ihre Position vertreten würde. Und deshalb ist es halt hart, sich hier Gedanken zu machen, ja, man muss auch den Gegnern des Kommunismus mit dieser Einstellung hier von Brecht begegnen. Okay, ja, wenn euch der Kommunismus egal ist, sich einfach indifferent verhalten, dann hat man ja nichts zu befürchten. Aber wer sich halt dem entgegenstellt, dieser Revolution, dem müssen wir natürlich schon sagen, okay, du musst nicht sein. Oder natürlich in Form von Arbeitslagern und so weiter gibt es dann natürlich auch noch die Hoffnung auf eine Erziehung. Aber erstmal ist klar, wird es eine Art Bürgerkrieg brauchen. Da müssen wir uns keine falschen Vorstellungen machen. Das ist alles so über Nacht dann geregelt wird. Ringelpietz schrieb Gronder, die Vorstellung der Anti-Autoritären von der Revolution ist also eine Art Ringelpietz, was ich gar nicht weiß, was das heißt, aber ich stelle mir das so vor, dass man da im Kreis dann sich an der Hand fasst und ja, einfach die Nacht durchtanzt und dann meint, am nächsten Morgen sind ja alle Verhältnisse schon umgewälzt, Mensch, das ist schön, jetzt ist die Revolution vorbei. Und ja, aber wie soll es dann weitergehen? Wie soll man die Gewohnheiten des Menschen, den Alltag, so von einem Tag auf den anderen umstellen? Ist ja logisch, dass da einen langen historischen Prozess braucht. Aber okay, jetzt kommt Kron hier zu sprechen auf die Kunst. In der Kunst natürlich gibt es immer wieder auch blutige Lieder, Filme, Kunstwerke, die voller Hass sind. Und genau, das muss ich hier mal vorlesen, weil es auch um Jan Böhmermanns Hassgedicht gegen Erdogan ging. Ja, ein interessantes Hassgedicht, aber wie ist das eigentlich zu bewerten, so vom künstlerischen Niveau? Ja, lesen wir hier nochmal rein. Ob Songs von Metalbands, Horrorfilme von Romero, Gedichte von Hux oder französische Volkslieder aus der Zeit der bürgerlichen Revolution. Klammer A, ça ira. A, wir werden es schaffen, die Adeligen werden wir aufknüpfen. Klammer zu. Kunstwerke des erhabenen revolutionären Hasses. Werden Zeilen daraus heute unverändert auf Facebook gepostet, kann es strafrechtlich geahndet werden. Gelöscht werden sie, aus reiner Vorsorge, sowieso schon reihenweise. Der Kampf gegen Hasspostings, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die sonstigen liberalen Scherze sind schlicht Maßnahmen im Sinne eines Verbreitungsverbots von revolutionären Gedanken, früher Zensur genannt. Das heißt Klassenkampf von oben. Ja, sehr wichtig, also dieser Kampf gegen Hasspostings, der dient also zur Verhinderung von revolutionären Gedanken, ja. Natürlich müsste man da erstmal auf Twitter, wie ich meinte, das ausprobieren, wie in dieser stalinistischen Bubble, was ist unsere Idee, unser Plan. Und da muss natürlich auch Hass gegen die derzeitige Gesellschaftsform dabei sein. Und das soll jetzt verboten, zensiert werden. Das ist dann also ein Instrument des Klassenkampfs von oben. Das heißt, das kommt ja der Bourgeoisie zugute, dass jetzt nicht mehr so revolutionär gedacht werden darf oder geschrieben werden darf. Jetzt aber ein langwieriger Satz, der trotzdem es in sich hat. Das sollen vielleicht gerade mal jene angeblich ach so linken Spinner bedenken, die dann einen Tag, nachdem sie bei der Polizei Anzeige gegen Trolle erstattet haben, kein Problem damit haben, Jan Böhmermanns Hassgedichte gegen ausländische Staatsoberhäupter vehement zu verteidigen, weil sie als völlig servile Hilfskräfte einer parasatirischen Mediendienstleister Schmunzelbubble zum Behufe der Abschaffung verbindlicher Beurteilungskriterien noch den gammeligsten Humorabfall von Kunst und Meinungsfreiheit gedeckt sehen, solange er dem Treiben der Leute entstammt, von denen gewiss ist, dass ihr Hass zur Stabilisierung der deutschen Klassenverhältnisse dient. Diese Bubble ist bevölkert von Liberalen, die sich im engagierten staatsbürgerlichen Dienste edler Rechtschaffenheit sehen, deren kategorische Harmlosigkeit für die Klassengesellschaft allerdings zureichend attestiert ist. Ja, also gegen Trolle, da will man die Polizei auffahren, aber Jan Böhmermann unterstützt man, wenn er hier gegen Erdogan pöbelt. Und ja, was anderes soll das sein, was Jan Böhmermann macht? Also irgendwie scheint es da schon so eine Unterscheidung zu geben. Kron bringt hier also diese Unterscheidung rein im folgenden Abschnitt zwischen abstraktem Hass und angewandtem Hass. Also ersterer ist der in Kunst und Literatur und dann wahrscheinlich auch der von Böhmermann wird dann noch als abstrakter Hass irgendwie aufgefasst. Ja, das ist ja wohl nicht ganz ernst gemeint. Das hat ja wohl eine künstlerische Schöpfungshöhe, was der da macht. Ja, anscheinend. Aber angewandter Hass, der ist halt nicht mehr so gut gelitten. Der drückt sich dann im Internet aus. Das sind die Trolle, die Hater, die Bösen, die wir hier zensieren und löschen müssen. Und Kohn legt hier da, wie die beiden Hassformen eigentlich inhaltlich völlig das Gleiche sind. Also das, der wesentliche Unterschied ist hier, wie er schreibt, dass die Leute wie Böhmermann, ihr Hass dient halt zur Stabilisierung des Status quo, also dieser Klassengesellschaft, in der wir da leben. Der stabilisiert diese Klassengesellschaft und ja, deshalb darf da weiter gehasst werden, aber halt nicht bei diesen Trollen im Internet. Aber es ist schon interessant, da kommen wir schon auf diesen Punkt, den Kron dann auch anmerkt, dass ja anscheinend also dieser Hass der Trolle schon irgendwie für gefährlich erachtet wird. Also der muss irgendwie weg, der darf da nicht stehen bleiben bei Twitter. Also anscheinend bringt der diese Klassenverhältnisse vielleicht wirklich ins Wanken. Naja, das noch nicht, aber anscheinend ist da trotzdem so eine Art Gefahr, die da gesehen wird. Und das, schreibt er nur, sollte man sich merken, also sollte sich die Stalinistenblase merken und sagen, okay, wenn der Hass schon so bekämpft wird, dann muss da auch wirklich was dran sein. Dann sind wir hier auf dem richtigen Weg. Das, denke ich, ist ein sehr guter Schluss, den man da ziehen kann aus solchen Scherzen wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja, wenn es doch so ist, wenn man da schon so vom Hassen abgehalten werden soll, dann muss man sich schon fragen, warum eigentlich? Was ist da mit dem Hass? Ist da vielleicht doch was, was die irgendwie, die herrschende Klasse irgendwie in Unruhe versetzt? Zumindest das wäre doch mal ein produktiver Anfang. Wäre doch mal was, wie ich meinte, vorher die Revolution vorbereiten. Okay, das ist noch sehr niederschwellig auf Twitter. Aber warum nicht zumindest da mal hassen? Gut, ja, jetzt muss ich hier nur mal kurz durchblättern, ja, mal ein bisschen Struktur hier reinbringen, ja, und noch kurz schauen, was könnte ich hier noch vorlesen? Die Zeit ist schon fortgeschritten, sehe ich. Schon über eine Stunde hinausgeschritten. Aber hier lese ich vor auf Seite. Auf welcher Seite lese ich jetzt? 66. Die heutigen sogenannten öffentlichen Debatten sind Debatten, die zwischen Journalisten über die Belange von Journalismus, in Klammer Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Redefreiheit, deren Fehlen freilich immer im Ausland festgestellt wird, niemals in der BRD, Klammer zu, geführt werden. Also eine Diskussion von Journalisten für Journalisten über Journalisten und zum Behuf der Durchsetzung und Rechtfertigung des Liberalismus in jedem Winkel der Erde. Mit der wirklichen Welt der allermeisten Menschen haben sie kaum zu tun. Das hat Folgen für die andere Gruppe Gescheiterter, die Trolle, die einfach nur munter drauf los beleidigen wollen und sich um ihren virtuellen Spielplatz betrogen sehen. Ja, die anderen Gescheiterten, schreibt er hier genau, weil die Journalisten nämlich auch gescheitert sind. Die Moral des freien Journalismus, freier Journalismus definiert er hier also als das Gescheitertsein als Beruf, was man natürlich, klingt natürlich hart, aber ja, letztlich ist es doch so, wenn man da keinen festen Arbeitgeber hat, natürlich kann man sagen, ich bin aber frei, unabhängig, aber letztlich ist es schon, ja, eigentlich kann man sagen, auf der ökonomischen Ebene einfach ein Scheitern, weil dann ist man irgendwie nicht abgesichert gegen Arbeitslosigkeit und so weiter. Das ist ja irgendwie klar für manche freie Journalisten sicher ein Traumberuf so, aber wenn wir aufs Ganze schauen, aufs System, können wir sehen, dass es einfach auch nur bequemer hier für die Medienhäuser solche Journalisten zu haben, die sie nicht mehr regulär bezahlen müssen und irgendwie nicht mehr fest anstellen müssen. Und ja, das ist eine Art Scheitern. Und ich sage, es ist wirklich schade, wie die hier der Kapitalismus mit seinen Medienschaffenden umgeht. Und die sind ja eigentlich diejenigen, die das Ganze am Laufen halten, die ständig für eine neue Rechtfertigung sorgen. Aber die werden dann nicht mehr so gut entlohnt. Also das ist auch eine dieser Absurditäten, wo man meinen könnte, wenigstens da würde man doch mal sehen, dass die Arbeit, die diese Leute verrichten, dass die irgendwie einen Wert haben muss. Aber okay. Aber ja, jetzt lese ich hier nochmal weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu einer extrem wichtigen Unterscheidung. Wir haben diese beiden Klassen hier im Internet jetzt, nicht die Bourgeoisie und Proletariat, sondern hier haben wir jetzt andere Unterscheidungen zu treffen von den Kommunikationsteilnehmern im Internet. Social Media ist daher eine Sphäre, in der momentan jeweils zwei entgegengesetzte Prinzipien aufeinandertreffen, die aus den jeweiligen materiellen Interessen ihrer Träger resultieren. Erstens privat versus öffentlich, zweitens Trollerei versus Empörung, drittens Hass versus Nettigkeit, viertens Text versus Mensch. Das erste ist also privat versus öffentlich, hat er davor beschrieben im Text, dass halt die Empörten da in diese Scheinöffentlichkeit Twitter treten mit dem Anspruch, jetzt hier ihre Privatinsel zu haben und private Urlaubsfotos posten. Aber es ist halt doch die Öffentlichkeit und daran werden sie dann erinnert von den Trollen, die dann was kommentieren und ja, dann geht das ganze Spiel los. Und es ist also halt eine gewisse fehlende Durchdringung dieser Begriffe privat und öffentlich, die zu einer Verwirrung sorgt, denn manche Journalisten schreiben dann hier privat unterwegs, was dann ja so klar ist wie ja, ich habe auch eine nicht private Meinung, die verkaufe ich dann ja meinem Arbeitgeber, mache sie zur Grundlage für meine tägliche journalistische Arbeit, aber hier bin ich also privat. Also das nährt dann ja auch schon mal diesen Zweifel, diesen Vorwurf, dass Journalisten da so von oben ihre Vorgaben bekommen, was sie zu denken und zu schreiben hätten. Okay, aber es zeigt halt diese grundlegende Paradoxie, wo sind wir jetzt eigentlich hier, wenn wir auf Twitter sind, in der Privatsphäre, in der privaten Blase oder in der Öffentlichkeit. Und ja, es wird halt von Seiten der Empörten eher davon ausgegangen, sie sind hier noch im Privaten, im Freundeskreis und können hier schön ihre moralischen Regeln durchsetzen und da soll also nicht gehasst werden. Aber viel wichtiger als diese Unterscheidung jetzt ist dann, klar, die nächste, Punkt 2, Trollerei versus Empörung ist klar. Drittens, Hass versus Nettigkeit ist auch klar. Aber jetzt hier, viertens, Text versus Mensch. Das ist ein fabelhafter Punkt mit einer Erörterung über das Ethos des Texts. Schließt dann auch dieses kurze Buch hier von nur 170 Seiten. Aber das Ethos des Texts besagt eben, man sollte sich mal auf den Text beziehen und einfach schauen, was steht da drin. Der Text soll für sich stehen und man soll den jetzt erörtern, ohne Ansehen der Person, ohne zu fragen, hat es vielleicht jemand geschrieben, dem man privat irgendwelche Verfehlungen vorwerfen kann, der sich woanders vielleicht schon mal irgendwie falsch geäußert hat, da irgendwann mal eine sexistische Bemerkung gemacht hat oder so, sondern nee, hier müssen wir wirklich auf den Text schauen und sagen, nehmen wir den zum Maßstab und das ist das Ethos des Texts. Den Mensch können wir hier nicht so zum Maßstab machen, dass da ja angeblich ein Mensch dahinter stehen soll, hinter der Maske, die sich dann auf Twitter zeigt. Das ist so eine Fiktion und so wie Nietzsche schon schrieb, dieser Satz von Nietzsche ist einer meiner Lieblingssätze. Die Tat ist ursprünglich der Täter nur hinzugedichtet. Also erstmal kommt die Tat, erstmal kommt die Handlung und dann, wenn man gehandelt hat, überlegt man sich, Moment mal, was da eigentlich passiert, dann spinne ich mir das alles wieder so zurecht, wie ich vorher meinte, connecting the dots, dann sage ich mir, ah ja, also ich wollte das ja auch so tun, ich habe das genau gemacht, weil das mein Wille war und dann steht es halt, das war mein Wille, das war jetzt ich, der hier gehandelt hat. Nietzsche zergliedert das da sehr fein und sagt, natürlich, man will ja dann auch immer nur die Dinge, wo man sowieso schon davon ausgehen kann, dass die erfüllt werden. Also wo man halt wollen, was soll das überhaupt sein, sagt er, da sagt man immer, ja, ich will, als ob das so klar wäre, aber dieses Ich will beinhaltet doch eine Vielheit an Tatsachen, nämlich zuerst mal einen Zustand, zu dem man hin will, einen Zustand, von dem man weg will, dann dieses Gefühl, dass ich dahin will oder dass ich weg will von dem, wo ich jetzt bin. Und dann dieses Ich will, das so ausgesprochen wird von dem Subjekt des Aussagens, dieses Subjekt, das sich dahin stellt und behauptet, ich will. Aber an wen richtet sich das ja? Das richtet sich an mich, an ein zweites Ich sozusagen, das dann diesen Befehl ausführen soll und sagen soll, okay, gehorch hier. Und Nietzsches Genialität besteht halt darin, dass so zu analysieren, ja, natürlich, man will dann halt nur da, wo man schon davon ausgehen kann, dass da gehorcht wird. Und dadurch, dass dann die meisten Befehle so ausgeführt werden, kann man dann sagen, ah ja, ich habe ja einen freien Willen, alles, was ich will, das mache ich dann auch. Also das mit dem Wollen ist nicht so einfach und es gibt diese feste Einheit, diese Person vielleicht gar nicht, meinte Nietzsche, sondern gut, vielleicht gibt es sie schon, aber sie ist erstmal sehr nachrangig am Ursprung. Als erstes kommt mal die Aktivität, dass man was macht, einfach eine Handlung. Das ist für ihn das Ursprüngliche. Und jetzt nicht, dass da irgendein Subjekt, ein Individuum sein soll, das so einzigartig ist und aus sich selbst das herausschöpft, was es jetzt als seine ethische Pflicht sieht, wie zu handeln wäre, sondern nee, da prasseln verschiedene Reize auf einen ein, da ist man sich bestimmten Umwelteinflüssen ausgesetzt, nimmt die Welt wahr, verarbeitet die gemäß dem, was man schon so angesammelt hat, an Ressentiments, an Auffassungen über die Welt und ja, dann kommt eine Handlung heraus, das ist das Entscheidende, erstmal die Handlung und hier habe ich diese Abschweifung gemacht, um das hier vielleicht auch nochmal neu einordnen zu können, ja. Moment, jetzt ist mir hier das rausgefallen, was ich noch, mein Lesezeichen. Hier, Punkt 4, also Text versus Mensch ist die Spaltung, die wir da finden in Social Media. Und so ist es also mit Bezug auf Nietzsche, der Text ist also die Handlung. Natürlich, ich handle ja, indem ich da was hinschreibe und das dann poste. Die Annahme der Empörten ist also aber die Annahme als Menschen, der dahinter stehen soll. Und deshalb ja auch das ganze Gerede davon, wie beleidigt, wie verletzt, empört man da ist, dass man sich da angegriffen fühlt und dass der andere ja so ein böser Troll ist, da wird dann moralisch geurteilt, ja, was muss man für ein Leben haben, wenn man keine sinnvollere Beschäftigung findet, als bei Twitter zu pöbeln. Sehr armselig, könnte dann so ein Empörter vielleicht sagen. Aber da geht er halt auch von diesem Mensch aus, der dahinter stecken soll. Für ihn ist so der Täter, dieses Individuum, ist für den Empörten so der Ursprung von allem. Aber der Troll, der ist ja schon viel weiter, der weiß, nein, die Handlung, die ist es. Ich brauche nur zu handeln und dann sehe ich ja schon hier Reaktionen auf mein Handeln. Und das verbirgt ja, dass ich wirklich existiere. Das verbirgt, dass ich da wirklich was geleistet habe. Wenn irgendjemand reagiert, irgendjemand sich empört, okay, dann habe ich schon gewonnen. Was anderes will der Troll doch gar nicht. Das ist doch schon. Es ist ja mein Mikrofon umgekippt. Okay. Muss ich hier noch weiterlesen? Ich schaue mal kurz. Ja doch, weil hier geht es jetzt auch um soziale Wirklichkeit. Das Soziale ist ja auch was, was mir nicht aus dem Kopf geht, was immer so ein bisschen mit Angst belegt, sage ich auch. Ja, die Angst ist da immer mit dabei, egal ob bei Social Media oder die soziale Wirklichkeit, wie es hier heißt, für mich immer so mit einer gewissen Angst hinterlegt. Was wartet, was lauert da auf mich? Die soziale Welt, da bin ich mal gespannt. Aber hier bringt Marlon Krohn vielleicht etwas Erhellung. Punkt 4 besagt, dass die sozialen Medien Schauplatz der Konfrontation zweier weiterer Ethiken, Herangehensweisen oder Modi sind. Eine ist dem Medium angemessen, die andere nicht. Eine nämlich sieht Texte, die wiederum anderen Texten gegenüberstehen. Die andere sieht Menschen, die anderen Menschen gegenüberstehen. Innerhalb der sozialen Wirklichkeit steht außer Frage, dass letzterer Standpunkt seine Triftigkeit hat. Also tatsächlich Menschen gegen Menschen gesteht er hier zu, halt in der sozialen Wirklichkeit, nicht auf Twitter. Im zwischenmenschlichen Verkehr ist Text tatsächlich zweitrangig. Nicht so innerhalb des Internets, das lediglich aus Sprache, Texten, Bildern usw. besteht. Hier steht, ob die Zwischenmenschlichkeitsfanatiker, die auch im Netz noch glauben, sie befänden sich im Sozialen, das wahrhaben wollen oder nicht, der Text im Vordergrund, weil die Wirklichkeit dort aus solchem besteht und nicht aus anwesenden Körpern. Postmoderne Vermittlungsweisen bringen postmodernes Geschehen hervor, die poststrukturalistische Fieberfantasie vom »Es gibt nichts außerhalb des Textes« in Klammer Derrida, ist für den begrenzten Raum des Internets wirklich geworden. Wer das nicht begreifen will, jammert gleich wieder über Menschenverachtung, nicht ohne dabei Text, also Begriffsverachtung zu betreiben, das heißt die existenzielle Grundlage des Menschseins in Frage zu stellen. Es mag konsequent scheinen, in sozialen Medien vorrangig das Soziale zu sehen, aber das dortige Soziale besteht auch aus Texten und nicht aus physischen Menschenkörpern, real anwesenden Personen. Es ist vermittelt. Das Internet ist Medium, also Vermittlung, nicht Unmittelbares. Andere Annahmen sind ein romantischer Irrealismus, der dann letztlich auf Jules Renards Satz, man sollte gar nichts sagen, denn alles verletzt, hinausläuft. Also die endgültige konsequente Sprach- und damit Begriffslosigkeit. Das scheint überhaupt die übergeordnete Absicht der sich Empörenden, ob von links oder rechts, zu sein. Jedwedes Denken und Begreifen abzustellen und durch eine Moral der Tierherde zu ersetzen. Ja, okay. Hier. Sehr interessant. Erstmal ist man im Internet außerhalb des Sozialen. Ja, das erleichtert mich jetzt schon mal. Ja, dieser Podcast findet ja auch im Internet statt. Deshalb. Vielleicht fällt es mir hier so leicht zu reden, weil ich ja halt nicht in diesem Sozialen bin, wo ich immer so gehemmt bin und nie weiß, was ich sagen soll oder gar nicht mal so laut reden will, weil ich immer denke, ob das den anderen interessiert, ob das jetzt wirklich das ist, was er hören wollte. Genau, aber hier weiß ich ja, nicht in der sozialen Wirklichkeit. Das Internet ist ein Safe Space für mich, ja natürlich. Okay, aber da gab es noch was Interessantes. Das in der sozialen Wirklichkeit, also tatsächlich im zwischenmenschlichen Kontakt, wo man sich Angesicht zu Angesicht gegenübersteht oder ja, vielleicht telefoniert man auch gut, das dann auch vermittelt, dass so ein Grenzfall ist das dann. Aber ich denke halt beim Telefonieren, ja, ist schon nochmal anders. Da kann man zumindest auch die Tonhöhe, den Klang hören. Da kommen halt noch andere Dinge ins Spiel, als ist nur der Text, nur das reine gesprochene Wort. Und beim direkten Kontakt natürlich sowieso über Gesten, Mimik, schreibt Krohn hier, da ist der Text zweitrangig. Und genau das ist es ja, was man mal begreifen könnte. Aber ja, vielleicht ist es das, was meine sozialen Hemmungen erklärt, dass ich das nicht verstehen kann. Im zwischenmenschlichen Kontakt soll der Text so zweitrangig sein. Ich suche da immer nur nach den richtigen Worten, denke, was muss ich jetzt sagen? Was wollte der andere da genau wissen? Aber es ist doch genau so, es geht eben nicht um die Information. Und hier wird es mal ganz klar expliziert, nein, natürlich nicht. Natürlich geht es vielmehr um Gesten, Mimik, Körperhaltung und so weiter. Und dann kann man daran ablesen, wie der andere sich gerade fühlt, was seine Bedürfnisse sind, ob ihm die Situation angenehm ist und man da so einfach nett miteinander plaudern will. Aber ja, das ist ein sehr guter Punkt und da schweife ich ab, aber es ist halt wirklich wichtig, hier sich nochmal damit zu beschäftigen, mit dem Sozialen, das... aber ja, sehr gut, dass er hier schreibt, es kommt schon auf den Körper an. Wenn wir von anwesenden Körpern ausgehen können, dann können wir auch davon ausgehen, dass wir im sozialen Bereich sind, aber ansonsten eher nicht. Da sollten wir dann wirklich auf den Text schauen und sagen, ja, die Person ist jetzt zweitrangig, ist doch egal. So wie Luhmann das sagt, soziale Systeme bestehen nur aus Kommunikation und nichts anderem. Es geht nur um die Kommunikation. Ja, natürlich, Luhmann passt doch dazu perfekt. Wir müssen hier nur auf das Kommunizierte schauen und hier im Internet ist das Kommunizierte ja dann wirklich identisch mit dem Text. Dann wäre natürlich keine Mimik und so weiter. Also ist das das Kommunizierte und das ist das Wirkliche und eben nicht ein Mensch, der da noch dahinter stehen soll. Und der dann so empört sein könnte, so verletzt. Aber ja, wenn du verletzt bist, dann kannst du ja einfach den Rechner ausschalten, mit den Freunden sprechen und so. Und ja, es ist halt so, das Problem des Verletztseins und sich Schämens, schreibt Grund an anderer Stelle, ist ja erst einmal ein Problem des Selbst und nicht der Gesellschaft, nicht der, also betrifft dann erstmal selbst und man muss jetzt nicht andere dafür verantwortlich machen, wenn man sich schämt und sagen, Mensch, so ein irgendein Typ auf Twitter betreibt hier Body-Shaming oder Slut-Shaming. Ja, aber es liegt ja an einem selbst, dass man sich einfach aufhört zu schämen. Auch für seinen Körper sage ich ganz klar, ja, es ist leider so, dass wir da in so einer, dass wir da so nach starren Schönheitsmaßstäben leben und Frauen sich irgendwie so zu schminken hätten oder generell Männer und Frauen möglichst dünn sein müssen, um attraktiv zu sein. Das ist natürlich traurig, aber ja, was will man dagegen machen? Erstmal kann man sagen, kann man einfach nur selber versuchen, sich nicht mehr zu schämen, wenn man zum Beispiel eher ein bisschen dick ist und einfach sagen, komm, es liegt jetzt nicht daran, dass irgendjemand anderes was Böses darüber sagt, sondern es liegt in meiner eigenen Hand zu sagen, nee, das ist aber ein Arschloch, wer sowas sagt, wer da so Bodyshaming betreibt und da muss ich mich jetzt nicht weiter damit auseinandersetzen, denn das dann wieder zu kritisieren, das erhöht ja nur noch das Leid, dann beschäftigt man sich ja immer weiter damit mit diesem Bodyshaming, nee, sondern einfach sagen, da gibt es doch nichts, wo ich mich dafür schämen muss, sondern die Gesellschaft sollte sich hier mal schämen, uns hier solche Schönheitsideale an die Hand zu geben, das ist ein Punkt, da müssen wir auf Robert Pfaller zurückkommen, Robert Pfaller, der hier Licht ins Dunkel bringen kann, warum muss man so dünn sein und so weiter. Aber da darf ich jetzt hier mich nicht abbringen lassen vom eigentlichen Ziel dieses Texts hier. Es gibt nichts außerhalb des Texts, ja. Das war also die Wahnvorstellung von Derrida, einem französischen Theoretiker, den ich auch überhaupt nicht näher kenne. Aber ja, interessante Vorstellung von Derrida. Aber hier können wir sagen, ist sie halt Wirklichkeit geworden. Zumindest mal im Internet, zumindest auf Twitter, ja. Das sollte man mal überlegen. Jetzt aber schnell weiter. Komm. Ja, hier ist noch diese Stelle. Da ist jetzt diese Stelle, wo es auch darum ging, dieser Schweinestall, der die heutige Öffentlichkeit ist. Der Schweinestall, ja. Ja, jetzt lese ich aber mal das mit dem Shaming vor, weil ich es gerade angesprochen habe und das so wunderschön hier auch als Therapie für einen selber, für mich vielleicht natürlich auch, ich schäme mich immer wieder, jetzt nicht so sehr für meinen Körper, aber ja, vielleicht auch für den. Und hier, also was schreibt Grun hier zum Shaming? Shaming als Anerkennung ist dieser Abschnitt überschrieben. Als verletzt empfindet das empörte Individuum gern auch sein Bild vom eigenen Körper oder eigener Tätigkeiten. Jedweden Kommentar verbittet man sich, inzwischen auch die positiven. In Klammer, wenn du willst, dass ich es sage, sage ich dir, dass du schön aussiehst, aber nur, wenn du mir vorher wirklich erlaubst, es zu sagen. Klammer zu. Jede Reaktion der Außenwelt aufs notleidende Selbst kann nur noch als Belästigung wahrgenommen werden. Man redet von Slut-Shaming oder Body-Shaming, wenn irgendein Arschloch sich über promiskuitive Frauen oder dicke, dünne, kurzhaarige oder langhaarige ausgelassen hat. Man scheint in den Kreisen des schutzbedürftigen Bewusstseins sehr viel Wert darauf zu legen, was irgendwelche Kanaillen so denken oder erzählen. Das Shaming-Problem ist jedoch eines des eigenen Ichs. Der Bequemlichkeit halber lagert man es aus. So ist man es nicht mehr selber, der sich schämt, sondern der andere, der einen schämt. Man kann das Problem, das man mit sich selbst hat, ummodellieren zu einem, das andere mit einem haben. Schämen ist immer eigene Aktivität. Niemand zwingt einen dazu, sich zu schämen. Trotzdem macht man nun andere für eigene Gefühle verantwortlich. Von diesen Shaming-Phänomenen sind folgerichtig hauptsächlich sensible junge Menschen, also zu schönen Seelen erzogene, betroffen. Diesen Leuten ist wirklich von Herzen zu wünschen, dass sie klarkommen mögen, dass sie sich nicht immer grundlos schämen müssen. Aber hier von anderen zu erwarten, was man selbst zu besorgen hätte, ist schlicht naiv. Ich weiß nicht, was an Hass und Pöbeleien noch alles ins Internet gesetzt werden muss, damit ihnen begreiflich wird, dass die Netzöffentlichkeit keine Therapiegruppe ist. Man kann in dieser Welt von Konkurrenzgesellschaften nicht erwarten, dass sich andere nach eigenen Befindlichkeiten richten. Schön wäre eine solche Welt, also eine sozialistische. Aber damit sowas einmal möglich ist, arbeiten wir Sozialisten nun seit geraumer Zeit daran, eine solche zu erwirken. Jetzt so zu tun, als hätte man bereits Verhältnisse, in denen gut Zureden jemanden vom Hassen abbrächte, ist schlicht Antimaterialismus, Utopismus in Aktion. Mir scheint das ein wirklich wesentlicher Punkt der gesamten Hassdebatte zu sein, der diese überhaupt erst immer wieder entfacht. Fehlende Anerkennung bringt Leute dazu, sich ständig für sich selbst zu schämen. Als gäbe es eine riesige Weltöffentlichkeit, die sich für nichts anderes interessierte, als wer sie sind und was sie jetzt schon wieder Falsches oder Peinliches oder Normales getan haben. Das Gefühl der Scham drückt jedoch ein objektives Verhältnis aus. Die tatsächlich geringe Position in der Gesellschaft. Man ist Verlierer in der Konkurrenz, doch statt sich das einzugestehen, was der erste Schritt zu revolutionärem Handeln wäre, baut man eine Szene und Ideologie um sich herum auf, die die Erkenntnis über die realen Verhältnisse nur weiter von sich schiebt. Das war ein langer Abschnitt, aber sehr wichtig hier, vor allem der letzte Teil. Also, was ist der Grund dieser Scham? Natürlich die objektiv geringe Position. Auch ich kann sagen, okay, ich verdiene nicht so viel. Irgendwie werden wir hier nicht so gut bezahlt als Berufseinsteiger. Und ja, da ist meine Position gering. Ich habe kaum das Nötigste hier bei den immensen Wohnungspreisen, ja, reicht's gerade so zum Leben. Also gut, bei mir geht's noch, aber ja, ist ja trotzdem so, relativ gesehen bin ich da in einer Position, die vielleicht tatsächlich so prekär ist und um deren Willen ich mich dann schämen kann, aber diese Scham aufgrund meiner Stellung in der Gesellschaft wird dann halt ausgelagert und es wird gesagt, ja, irgendein anderer ist dafür verantwortlich, der hat jetzt eine dumme Bemerkung über meinen Körper gemacht oder was über promiskuitive Frauen gesagt, Slut-Shaming, das ist ein sehr guter Begriff hier, Slut-Shaming, darauf sollten wir auch nochmal zurückkommen, im Zusammenhang mit Feminismus, nein, aber hier müssen wir uns nah am Thema halten, ja, nah am Thema bleiben hier beim Hass, beim lieben Hass. Also ja, ich habe das nur vorgelesen, weil es mir auch schon so einen therapeutischen Inhalt zu haben schien. Und ja, einfach zu sagen, komm, ist auch egal. Stefan sagte das im Fernsehpodcast mal, ja, die Lehre aus Snowden war doch jetzt okay. Erst haben wir alle gedacht, brutal, was da alles überwacht wird, wie die alles mitlesen von NSA. Aber jetzt, 8 oder ich weiß nicht wie viele Jahre später, können wir doch einsehen, okay, die Lehre von Snowden ist wirklich, es ist alles egal, es ist völlig egal, da liest auch keiner mit. Also natürlich wird alles weggespeichert bei der NSA, aber die haben ja auch gar nicht die Kapazität, uns so zu überwachen, dass sie da wirklich nachlesen würden, konkret, was man jetzt schreibt oder wieder twittert. Klar, das kann man so als verharmlosend sehen. Vielleicht lesen sie dann ja doch mal genauer nach bei Leuten, wo es sich halt lohnt, irgendwelche kritischen Journalisten und so. Aber nee, ich finde an Stefans Kommentar etwas sehr Gutes, was mich auch erst dann so ermutigt hat zum Podcast, weil ich dachte, ja, genau, ist doch am Ende auch egal. Natürlich stehen meine Podcasts jetzt so im Internet und da habe ich auch Sachen gesagt, für die ich mich vielleicht irgendwann dann wieder schämen kann, aber komm, am Ende ist doch alles egal, ist doch egal. Warum sollte sich da jemand so für mich interessieren, dass er jetzt sagt, Mensch, was hast du da wieder Peinliches oder Normales gesagt in deinem Podcast? Ja, warum denn? Das denke ich, ist eine gute Lehre, die man aus Snowden ziehen kann und sich sagen kann, ja, umso besser. Dann können wir auch die Revolution vorbereiten. Dann müssen wir uns ja wirklich nicht mehr schämen für diese innerlichen Gedanken, sondern können einfach sagen, komm, wir wissen nicht, was der große andere von uns will. Also ja, die NSA ist ja dann dieser große andere, von dem Zizek und Lacan immer reden. Also diese Instanz, die uns beurteilen soll. Aber jetzt, dank Stefan, kann uns ja klar werden, nee, dieser große andere, der weiß selber nicht mal, was er da tut. Der ist zwar noch in der Lage, alles so wegzuspeichern, ja, das ist kein Problem, erstmal alle Festplatten vollzuschreiben, aber das dann wirklich sinnvoll auszuwerten und durchzuschauen und uns irgendwie hier zu überwachen oder zu bewerten, ist überhaupt nicht möglich, ist illusorisch und am Ende ist es egal, komm. Ist egal, was da im Internet steht. Ja, das bleibt dann halt da, aber warum sich dafür schämen? Warum sich auch noch schämen? Nee. Gut, jetzt muss ich aber nochmal eine andere Stelle vorlesen. Die fand ich sehr treffend hier, um nochmal zu überlegen, welchen Zweck erfüllt hier Social Media für seine User? Natürlich die reine Unterhaltung. Aber mit was ist das so zu vergleichen, was wir da sehen? Also lese ich hier Seite 90. So gibt es dann irgendwann nur noch eine ungeheure Aneinanderreihung von privaten Einzelblasen, in denen es um persönlichen Tratsch und private Anschuldigungen geht, statt um Sachauseinandersetzung auf Basis von objektiven Maßstäben. Aber was wundert's? Wo keine Gedanken sind, kann über sie schwerlich geredet werden. Und so sucht man sich andere Stoffe, den Privatkitsch. Die Social Media Bubbles sind das jugendlichere Pendant zu den 1,20 Promi-Blättchen für Kreuzworträtsler über 70. Also die 1,20 Euro Blättchen natürlich mit Kreuzworträtseln. Das machen die Leute über 70. Die Leute unter 70 gehen dann halt zu Social Media und richten sich da in ihre Privatbubble ein. Privatkitsch wird da geteilt. Ja, eigentlich ist es dann das Pendant für diejenigen, die halt ein bisschen netzaffiner sind. Ich lese weiter. Trollerei und Hass sind solchen Zusammenhängen angemessen. Denn sie spiegeln nur das unsittliche Verhalten derjenigen, die ihre Privatkitsch-Verbreitung zunehmend mit öffentlicher Aufklärung, Kritik oder Journalismus verwechseln. Natürlich sind die Trolle und Hassenden ebenso Auswüchse des allgemeinen Irrsinns. Aber sie scheinen doch wirklich schon eine Stufe weiter. So mag der eine Depression, Selbstmordgedanken oder einfach nur kurzzeitig schlechte Laune haben. Er setzt sich an den Rechner, findet Gleichgestimmte im Netz und kultiviert diese, also verdoppelt sie, indem er sie 1:1 äußert, sich kollektiv suhlt im eigenen seelischen Elend. Diese nennen wir die Netten, die Bekümmerten, die moralisch Satisfaktionsfähigen. Andere wiederum, wir nennen sie die Hater oder Trolle, mögen in ihrem Unbehagen den Ersteren gar nicht so fremd sein. Auch sie mögen Depressionen, Selbstmordgedanken oder schlechte Laune haben. Aber der Troll arbeitet diese um, verfremdet sie zu etwas Neuem, stellt damit einen Zusammenhang her, der allen Beteiligten mehr ermöglicht als ohnmächtige Wut auf Basis der althergebrachten Identität, welche den Missmut erst hervorbrachte. Er suhlt sich nicht im Elend, sondern sucht dieses zu transzendieren und damit zu verringern. Letztlich ist dies ein sich gegenseitig befruchtender Prozess, ein systemnotwendiger Widerstreit zwischen zwei in dieser Phase der medialen Produktivkraftentwicklung, deren momentaner Stand kommerzielles Internet mit Kommentarfunktion lautet, notwendig aufkommenden Parteien, der diese Phase alsbald auch zu ihrem seligen Ende führen und den Platz für anderes freimachen wird. Ja, dieser letzte Satz hier weist uns also den Weg darüber hinaus, über den ewigen Kampf zwischen Trollen und Empörten. Aber den habe ich auch noch nicht ganz verstanden, diesen Satz nur. Davor bringt also dieses Psychogramm, könnte man sagen, warum setzt sich der Nette an den Rechner? Vielleicht hat er einfach Depressionen, schlechte Laune. Und dann kultiviert er diese Gefühle und verdoppelt sie. Zusammen mit Gleichgesinnten im Netz also kultiviert er solche depressiven Gedanken auch noch und suhlt sich damit einfach nur im eigenen Elend. Das sind also die Netten und die anderen, die Hater und Trolle, die sind vielleicht auch so ähnlich, dass sie Depressionen und schlechte Laune haben, aber der Troll arbeitet das halt um und dadurch ermöglicht er allen Beteiligten, also auch den Netten, mehr als ohnmächtige Wut auf Basis der althergebrachten Identität, was ja erst das Ganze hervorgebracht hat. Also ja, die Netten, die bleiben halt bei ihrer Identität stehen und suhlen sich damit nur in dem, was sowieso die Ursache dafür ist, dass sie sich so schlecht fühlen. Aber die Trolle, die gehen da halt weiter, die versuchen das zu überschreiten, versuchen da irgendwie hinzukommen in eine bessere Welt, könnte man sagen. Zumindest mal eine bessere Welt für sie selbst, wo sie nicht mehr so allein sind mit ihren Ohnmachtsgefühlen, sondern wo sie dann halt dieses Gefühl von Macht haben, wie ich es letztes Mal beschrieben habe. Ja, wenn man produktiv ist, einfach sowas raushaut, wie diesen Podcast oder ein Tweet, dann hat man ein Gefühl von Macht und dadurch hat man vielleicht dieses Ohnmachts- und Depressionsgefühl schon mal ein Stück weit verringert. Aber dann, dieser letzte Satz ist ja extrem dialektisch zu nehmen. Ein sich gegenseitig befruchtender Prozess dieser zwei notwendig aufkommenden Parteien. Und das finde ich so genial hier, dass er sagt, ja, die Parteien der Trolle und der Empörten, die sind auch nur so, dass sie halt notwendig aufkommen bei diesem materiellen Unterbau, bei diesem Stand der Produktivkräfte. Also Twitter, das ist halt dieses Produktionsmittel für Tweets, für die Äußerungen von uns allen. Und der Stand dieser Produktivkräfte, der definiert, was dann da auch für inhaltliche Positionen vertreten werden, was dann da für zwei Parteien aufkommen oder ja formale Herangehensweisen, könnte man sagen, bei diesen beiden Parteien. Also einmal das Nettsein und das andere mal das Hassen, das Trollen. Diese beiden Ausdrucksformen, sagt er also, werden erst hervorgebracht durch diesen ökonomischen Unterbau oder die Produktivkräfte, ja, so wie die Produktivkraftentwicklung halt fortgeschritten ist und heute haben wir halt dieses kommerzielle Internet, also Internetkonzerne, die rein auf ihren Profit schauen und schauen, wie können wir die User hier am längsten bei uns halten, und dazu gibt es halt noch eine Kommentarfunktion, damit, klar, vielleicht werden die User so geködert und ja, genau. Das ist also einfach der Stand der Produktivkraft, auf dem wir uns befinden. Und da ist es notwendig so, dass dann die einen die Kommentarfunktion so nutzen und sagen, ja, ich suhle mich hier in meinem Elend, ich sage einfach, was sowieso schon meine Position ist und was ja der Grund ist, dass mir überhaupt so schlecht geht, so geht, wie es mir halt geht. Und die anderen, die arbeiten das um und sagen, komm, jetzt wird gehasst. Ja. Nun, vielleicht nur noch eine Stelle hier. Eine Stelle, dann muss ich aber wirklich mal Schluss machen, zumindest mit Marlon Cohn für heute. Aber das passt ja auch ganz gut, glaube ich mal. Seite 144. Man hat es hier schlussendlich mit zwei Formen des unglücklichen Bewusstseins, in Klammer Hegel, zu tun. Und zwar auf beiden Seiten, bei den Hatern wie bei den Netten. Aber im Gegensatz zum bloß netten Bewusstsein spricht das hassende Bewusstsein sein Unglück offen aus, verbirgt es nicht hinter Maßnahmen zur Verdeckung der Verzweiflung. Das hassende Bewusstsein ist das offen Unglückliche, das Nette aber bloß das Uneingestandene ebenso Unglückliche. Wer noch nett sein muss, kann nicht glücklich sein. Damit ist der Hassende dem Netten weit voraus. Er stellt das Fortschrittlichere dar, denn er entäußert seinen zunächst bloß inneren Hass und verbirgt ihn nicht unter Schönseligkeiten, treibt den Gang der Dinge weiter. Auf dieser Grundlage kann gearbeitet werden, nicht aber auf jener der Heuchelei der Netten, die letztlich das Ablocken von Aggression und Hass zum Ziel hat. Der Hass des Klassenkämpfers beruht auf Maus' Annahme, dass ein Gegner, der einen bekämpft, besser ist als einer, der einen ignoriert. So provoziert das offen hassende Bewusstsein den Kampf gegen sich und schreitet vor zur Synthese, die nur Revolution heißen kann. Man muss die Welt nicht brennen sehen wollen, um zu verstehen, dass der Wille derer, die sie brennen sehen wollen, gerechtfertigt ist und dass zumindest diese Absicht sympathisch sein muss, wem eine revolutionäre Änderung zum Besseren gelegen ist. Ja. Die Welt brennen sehen, ja. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mich frage, Marlon Cohn ist vielleicht auch treuer Aufwachen-Podcast-Hörer gewesen, denn das war ja das Thema, das ich auch dem Aufwachen-Podcast entnommen habe. Die Welt brennen sehen, ja. Und er schreibt hier also, nun gut, da muss man nicht mit übereinstimmen, man muss nicht sagen, wir wollen die Welt brennen sehen, aber man sollte zumindest mal sehen, dass dieser Wunsch gerechtfertigt ist, also dass nicht einfach eine Spinnerei ist, wenn jemand sagt, ich will die Welt brennen sehen, sondern dass das unter den Verhältnissen, wo wir leben, durchaus gerechtfertigt ist und dass einem diese Absicht auch sympathisch sein muss, wenn man an Revolution ein Interesse hat. Dann sollte man also sagen, okay, das geht vielleicht zu weit, hier die Welt in Brand stecken zu wollen, aber zumindest müssen wir diese Leute mal ansprechen und sagen, komm, ihr habt ihr auch einen Punkt und euch können wir vielleicht gebrauchen für die Revolution, denn das ist ja schon mal ein hervorragender Anfang, dass man sich seines eigenen Elends so bewusst wird und sich das eingesteht. Und das ist überhaupt der erste Schritt hin zur Revolution. Vielleicht ist das schon die Revolution. Ja, was ich am Anfang meinte, erstmal in sauberen Verhältnissen leben und geplant arbeiten und denken und schreiben. Das ist ja schon diese Revolution in meinem Leben, die ich jetzt vielleicht ein bisschen an weitertreiben kann. Weitertreiben kann, genau. Aber ja, der erste Schritt dahin, dass diese Revolution dann auch nicht nur in meinem Leben, sondern in der Äußerlichkeit Wirkung entfaltet, ist ja tatsächlich sich einzugestehen, okay, es ist wirklich dieses Elend. Also diese Lage ist einfach nicht wert, so erhalten zu werden. Das erinnert mich schon an ein Lied, das ich jetzt noch spielen könnte. The Push, ja. Come and push with us. We don't care. Und da dachte ich auch, ja, I don't care. Demokratie, die staatliche Ordnung hier in der BRD. Ich gebe einen Scheiß drauf und sage einfach, dieses Lied The Push bringt es zum Ausdruck, dass man einfach sagt, komm, lass uns da alle gemeinsam mal dagegen vorgehen. einfach irgendwie in die richtige Richtung drücken. Das ist, was hier zum Ausdruck bringt. Klar, wenn jemand sagt, ich will nur die Welt brennen sehen, das ist noch ein bisschen, also es ist halt noch nicht so gut ausgearbeitet, was man dann am politischen Programm hat, was man da wirklich bezweckt. Aber es ist zumindest mal ein guter Anfang. Genau wie es in diesem Lied zum Ausdruck kommt, The Push, ja, das muss man halt mal irgendwie so anfangen. Und ja, ich bin ein bisschen müde, aber sag ganz klar, komm, ich spiele dieses Lied und danach melde ich mich nochmal. Jetzt heute mal kein Outro. Oder wenn, dann ein anderes Lied, aber jetzt nur mal kurz hier durchschnaufen und danach kann ich vielleicht noch kurz weitermachen. Aber ja, also The Push, viel Spaß mit The Push und Come and Push With Me. Komm, ich weiß auch nicht, ja, das war auch, was Klaus Kosanowski meinte, die eigene Ratlosigkeit eingestehen. Ich habe auch nicht so das perfekte politische Programm, aber ich sage einfach, komm, ich will hier mit anschieben, mit pushen gegen diesen Staat, gegen diese Wirtschaftsordnung, in der wir da leben. Und was dann passiert, das werden wir dann sehen. Da müssen wir uns gut vorbereiten, müssen wir gut durchdenken. Aber diese Erkenntnis, dass man diesen Push will, das ist erstmal das Primäre. Und das ist erstmal schon an sich was wert. Genau, das ist an sich was wert, kann es heute schon anleiten zu einem geordneten Denken, wie wir das mit der Revolution dann auch wirklich umsetzen können und ja, wo wir da eigentlich hinsteuern wollen. Daher viel Spaß mit dem Lied und los geht's.
Come and push with us, cause we don't care if you don't care, so come and push with us. So come and push with us.
Yeah, that's right, that's right. You know, if life gives you a push, then you gotta give life a push back.
Yo, when I sing about the push, I ain't talking about the dope people moving. Nah, I'm singing about the hoses that are draining my tank. Y'all wanna hold me back? Come on. You trying to suck me dry? That's when I push, moving as I wave goodbye. See, I got miles of motivation, files that I'm known for lacing. My winners down in Bali be holding a fly vacation. Dude, I'm on stage soloing, my flow controlling. I'm proud that across the ocean, my crowd still feel the motion.
Give me blue sky shoes, I lose them as I cruise by. Delivering rhythm, I'm driven to give at the moment. It feel like the reason I'm living it, yeah. Cause we don't care if you don't care, so come and push with us. Cause we don't care if you don't care, so come and push with us. Cause we don't care if you don't care, so come and push with us.
And if I'm too cliche for y'all, then I guess you'll throw my CD out the window. First I check and see which way the wind blow. Cause if I come back, you gon' have to listen. You gon' have to listen. And you gon' have to listen to me. And then we can move together from reality. Oh, listen to me. And then we together here, what we cannot see, oh no.
If I could speak to my people just one more time, light a spliff with my people just one more rhyme. It's a trip how my people hold the only thing I find. Could open up my eyes to another frame of mind. We kiss them and we knock them, we hug them like it's nothing. We lost touch from talking, now we lose them all too often. But didn't get a chance to say goodbye. So if you feel me, put your fist up in the sky and
come and push with us. Cause we don't care if you don't care, so come and push with us. Cause we don't care,
yeah,
if you don't care,
yeah. The push is motivation, the push is inspiration. The push is hugs and lots of love when it's tough times we facing. See, in the small town I come from,
We stick together like the feathers of a bird, and it don't matter what the weather's like.
Rain on my head, I could be soaked to the bone, but I'll get picked up, dried off, and brought back home.
So some warm food, hot drink, love that's medicinal. So very blessed to have this love unconditional. There's always empty arms to fall into, and if you need a helping hand, yo, we'll be calling you. It's like the day my baby brother awoke to smoke and flames, probably choking and hoping that this wasn't his day. He's thinking heaven's probably nice, but I can't say goodbye tonight. So he said, fuck it. He pushed and he saved his own life. That's a push.
So come and push with us, oh yeah, 'cause we don't care if you don't care. So come and push with us.
Ja, das war der Push und da singt er doch an der einen Stelle so wunderschön. Wenn euch das nicht gefällt, dann schmeißt ihr wohl die CD aus dem Fenster, aber vielleicht kommt der Wind und trägt sie zurück und dann musst du doch hören. So, wie auch dieses Machtgefälle hier halt ist, wie ich das letztes Mal beschrieben habe hier im Podcast. Natürlich müsst ihr mir da auch zuhören, auch wenn ich zu klischeehaft bin, wie er da schön singt in diesem Lied. Und ja, we can move together from reality. Interessant, verstehe ich so, ja, zusammen sich von der Realität entfernen. Sich in ein imaginäres Traumland aufmachen. Natürlich, was sonst soll dieser Podcast sein? Das habe ich ja schon mal irgendwann gesagt. Das Lesen, das ist ein Eintauchen in fremde Gebiete, in fremde Welten und da entflieht man so in diese Fantasiewelt. Genau hier natürlich beim Sprechen auch, baue ich mir doch auch so meine eigene Welt. Ich erzähle die Welt nach meinem eigenen Muster, nach mir. Eine eigenen Auffassung von der Welt. Ja. Ein schönes Lied jedenfalls. The Push. Und ja. Marlon Grund schrieb hier ja auch gerade was über dieses Elend, wenn ich mich richtig erinnere. Dass man da mal zur Tat schreiten müsste. Aber ich muss hier wirklich zum Schluss kommen. Ja, die Welt brennen sehen, genau das schrieb er ja. Ah ja, die Welt brennen sehen, natürlich. Und ja, ich glaube, in Folge 14 hatte ich es ja ausgedrückt. Am Ende dann habe ich über Michel Houellebecq gesprochen, dass er ja so der soziologische Beschreiber, der die beste Beschreibung unseres Zustands liefert hier in den westlichen Industrieländern, dass uns da die Lebenslust vergeht. Und ich dachte nur, ja, an dieser einen Stelle in Folge 14, okay, da war ja diese Doku, da hat Max von der Jungen Union mit Leonie von Fridays for Future diskutiert und Max sagte dann, aber die Welt geht morgen nicht unter. Und da habe ich ihm ja zugestimmt, aber jetzt beim Hören danach dachte ich immer wieder, ja, leider nicht. Natürlich, es ist doch mein Wunsch, die Welt brennen zu sehen. Das muss ich leider klar sagen. Muss ich leider klar sagen, dass das halt immer wieder so mein Begehren war, was ich mir da eingestehen musste, die Welt brennen zu sehen, ja. Und dann halt, ja, diese Diskussion deshalb über die Apokalypse mit Fridays for Future ist halt hier nicht mehr so sinnvoll, wenn man mal überlegt. Vielleicht gibt es auch mehr Leute wie ich, die sagen, da gibt es so eine Aussicht tatsächlich, die Welt könnte brennen. Das hört sich ja gar nicht so verkehrt an. Und von dem her ist es dann vielleicht dieser Akzelerarismus, der auch im Aufwand-Podcast ab und zu angesprochen wurde. Also die Vorstellung, wir müssen den Untergang jetzt nur noch beschleunigen. Ja, natürlich, wenn wir jetzt noch mehr Ressourcen verbrauchen und so weiter, dann beschleunigt sich das Ende des Kapitalismus ja umso mehr. Also wir müssen nicht glauben, wir können hier irgendwas verbessern, da noch eingreifen ins Räderwerk und das irgendwie besser konstruieren, sondern einfach das immer so weiterradeln lassen, wie es sowieso schon läuft, einfach auf das natürliche Ende zulaufen lassen mit dem großen Knall und dann ist der Weg ja auch frei für Neues. Aber je schneller wir halt an diesen Punkt kommen, desto besser. Das, glaube ich, ist so der Grundgedanke des Akzelerationismus, also einfach dieser politischen Haltung, die sagt, wir müssen alles beschleunigen. Wenn jetzt der Klimawandel vonstatten geht, dann halt bitte noch ein bisschen schneller, bis dann endlich alles zusammenbricht und dann ist vielleicht Zeit, was Neues zu machen. Aber ich möchte mich jetzt ja nicht zu dieser Haltung bekennen. Ich sagte nur, ja, das hatte immer so eine leichte Anziehungskraft für mich, die Vorstellung, die Welt brennen zu sehen. Aber hier rede ich mich ja schon im Kopf und Kragen. Was soll man da von mir denken? Snowden hin oder her, aber ja. Warum nicht beim Klimawandel? Wenn wir da schon sind, kann ich hier nochmal ein anderes Buch raussuchen. Matthias Bröckers, Klimalügner, vom Ende des Kapitalismus und der Zufilisation. Ja, gut, interessant, ein bisschen kindisch hier dieser Titel, aber okay. Matthias Bröckers, von mir ein geschätzter Autor. Und ja, an der Stelle kann ich auch nochmal auf Verschwörungstheorien zurückkommen. Natürlich ist das leider auch der Punkt gewesen, wo ich mich zum ersten Mal richtig vom Aufwachen-Podcast entfremdet habe, 2017, und diese Diskussion um Verschwörungstheorien, ja, wo ich einfach sage, Daniele Ganser ist natürlich ein ernstzunehmender Wissenschaftler. Ich habe mir auch nicht mehr als ein paar YouTube-Vorträge angeschaut und ein bisschen nachgelesen bei ihm. Aber ja, wer den schon so abstempeln will als Verschwörungstheoretiker, gut, das ist völlig legitim. Ich sage nur, ich bin halt auch Verschwörungstheoretiker, weil ich da sehe, solche Leute wie er betreiben da nichts anderes als eine kritische Wissenschaft, die einfach nötig ist, weil, ja, wie gesagt, in der normalen akademischen Wissenschaft kommen wir halt nicht mehr so zu Fortschritt. Und ja, diese Revolutionen, wie Kuhn sie da beschreibt, die müssten da halt auch mal stattfinden, dass man einsieht, okay, 9/11, da wissen wir auch nicht so genau, was da passiert ist. Müsste man mal das Geschichtsbild korrigieren oder zumindest diese Frage offen lassen, was genau ist jetzt passiert. Aber ja, ich sag nicht, dass ich mich damit so intensiv beschäftigt habe. Nur damals halt, als das diskutiert wurde, dann, bevor es noch das Forum gab vom Aufwachen-Podcast, da habe ich dann auch mitkommentiert zu Verschwörungstheorien. Und Stefan hatte dann ja sogar meinen Kommentar genommen und vorgelesen im Podcast. Und das war ein extrem erhebender Moment, wo ich auch sage, leider wurde dann ja gar nicht mehr so darauf eingegangen, was im Forum überhaupt diskutiert wurde in den nächsten Jahren. Und das trägt doch auch dazu bei, den Stellenwert dieser Kommentare einfach zu senken, wenn man es gar nicht mehr mit aufnimmt im Podcast. Also hier sage ich auf jeden Fall, der Erste, der hier kommentiert, oder die ersten 5, die werden hier auch vorgelesen. Beziehungsweise bei Lia könnte ich auch noch ihren Kommentar vorlesen. Und muss mich da entschuldigen, Lia, sorry, dass ich da nicht mich gehalten habe an deine Handlungsempfehlung, die du da gegeben hast, zum richtigen Sprechen. Aber ich sag halt, Handlungsempfehlungen sind generell schwierig. Das ist immer so eine Moral. Und ja, also nichts gegen dich. Da habe ich sehr drüber nachgedacht, was du geschrieben hast, aber konnte es mir halt noch nicht so zu eigen machen. Aber okay, ich wollte hier nur dieses Klimabuch vorlesen, und Verschwörungstheorien habe ich hier angebracht, weil Matthias Bröcker natürlich auch Verschwörungstheoretiker ist. Und in Folge 15 habe ich dieses eine Buch von ihm verlinkt. Ja, gut. Aber hier... gut. Jetzt können wir wirklich mal diesen einen Punkt vorlesen, und der ist auch schon die wirkliche Verschwörungstheorie. Dieser eine Punkt, ja, lese ich hier vor. Seite 17. Es war der republikanische Stratege Frank Luntz, der die US-Regierung von George W. Bush 2001 vorgeschlagen hatte, künftig nicht mehr von Treibhauseffekt und Erderwärmung zu sprechen, sondern das Wort Klimawandel zu benutzen. In einem später geleakten internen Memo stellte er dazu fest, die wissenschaftliche Debatte ist dabei, uns jeden Ausweg zu versperren. Wenn die Öffentlichkeit zu der Überzeugung gelangt, dass die wissenschaftlichen Fragen gelöst sind, wird sich auch ihre Einstellung gegenüber der globalen Erderwärmung ändern. Infolgedessen müssen sie weiterhin das Fehlen wissenschaftlicher Gewissheit zum zentralen Argument machen. Das ist das Ende dieses Zitats und dann schreibt Bröckers weiter. So zitiert die New York Times vom 15.03.2003 den scharfsinnigen Strategen, der seine Klienten anfeuerte, fahrt damit fort, das Fehlen wissenschaftlicher Sicherheit zum Kernaspekt in der Debatte zu machen. Betont die Wichtigkeit, erst dann zu handeln, wenn alle Fakten bekannt sind. Das wichtigste Prinzip ist euer Bekenntnis zu solider Wissenschaft. Das vorgeschlagene Wording und die Strategie auf solider Wissenschaft, in Klammer Sound Science, zu bestehen, war überaus erfolgreich, wenn man bedenkt, dass nahezu alle internationalen Klimaforscher sicher sind, dass ihre Messungen und Prognosen stimmen und sich der rapide Temperaturanstieg auf dem am meisten kritisierten Wissenschaftsdiagramm aller Zeiten, Michael Manns Hockeyschläger, seit 20 Jahren immer wieder bestätigt hat. Aber 97% der Klimaforscher sind eben nicht 100% und dem Spin-Doktor Frank Luntz war es mit ein bisschen Hilfe von Big Oil mit seiner Kampagne gelungen, aus diesem kleinen Unsicherheitsfaktor eine riesige Debatte zu machen. Ja, ich fand es sehr erhellend hier, das Hockeyschläger-Diagramm natürlich auch immer wieder in No Agenda kritisiert. Ja, gut, sage ich natürlich, das ist schon solide Wissenschaft mit dem Hockeyschläger. Zeigt er ja nur an, wie die Temperatur gestiegen ist, denke ich, oder genau, wie die Temperatur einfach gestiegen ist. Und natürlich kann man das immer methodisch kritisieren und sagen, ja, das war ja am Anfang der Industrialisierung war es ja noch gar nicht so warm in den Städten. Die Städten sind dann immer weiter gewachsen und deshalb auch sein Hitzeanstieg, allein dadurch, dass die Messstationen halt in den Städten wären. Aber ja, das ist im Grunde alles widerlegt, soweit ich das überblicken kann. Dieses Hockeyschläger-Diagramm ist also immer wieder getestet, kritisiert und bewiesen worden. Also es gibt tatsächlich diesen Temperaturanstieg und es scheint aber so zu sein, dass dieser Spin-Doktor hier Erfolg hatte mit seinem Konzept und tatsächlich sich dieser Zweifel einfach so niedergeschlagen hat in der öffentlichen Debatte. Ja, es fehlt ja noch an Wissenschaft, also irgendwie, wir bekennen uns hier natürlich zur Wissenschaft, aber ja, heute ist natürlich dann, sind wir dann natürlich schon weiter, da kann sich keiner mehr auf diesen Standpunkt stellen wie Bush damals und sagen, die Wissenschaft würde noch fehlen, aber wir sind trotzdem irgendwie noch in der gleichen Diskussion. Seit 20 Jahren habe ich das Gefühl, ist trotzdem immer noch diese Diskussion. Ja, aber wie sicher ist es jetzt, der menschengemachte Klimawandel ist jetzt das Streitthema, aber ja, ich verstehe es nicht ganz. Und ich denke, es ist sehr scharfsinnig, wie Bröckers hier analysiert, dass damals ein sehr strategischer Weg ergriffen wurde, um zu sagen, wir müssen da wird uns jeder Ausweg abgesperrt, wenn das so weitergeht hier mit der Klimawissenschaft, dann haben wir keinen Ausweg mehr, außer zu handeln, also außer jetzt wirklich mal ein bisschen vom Öl wegzukommen, aber George W. Bush war natürlich auch gesponsert von den großen Ölfirmen und ja, deshalb hat es damals getragen und trägt heute immer noch weiter geht die Diskussion ja, wie weit ist die Klimawissenschaft, was ist da. Und ja, auch ich selber muss natürlich da kritisch sein und sagen, okay, das mit den 97% habe ich auch irgendwann mal angebracht. 97% oder 99,7%, okay. Ja, aber ich sage ja auch nicht, dass ich das überblicke, nur dass ich sage, ein bisschen merkwürdig, was da diskutiert wird. Aber hier gab es noch eine andere, interessantere Stelle. Und das ist ja wirklich nur die Propaganda, die uns da täglich aus den Medien entgegenschlägt, irgendwelche Diskussionen ums Klima. Ja, aber hier geht es jetzt wirklich um Philosophie, habe ich gesehen. Platon wurde hier zitiert in diesem Buch. Das wollte ich nur mal suchen. Ja, jedenfalls hätte Platon das auch schon festgestellt damals, dass man da einfach der Umwelt solchen Schaden zufügt durch die Zersiedlung in Athen allein. Also damals schon vor 2500 Jahren hat Platon das gesehen, dass da die Erde so abgetragen wird, dass das irgendwie nicht gut tut, da ist so eine große Stadt, die da natürlich auch Wirkung auf die Umwelt hat und wo viel Betrieb ist, viel gehandelt, angebaut wird, viele Tiere und so weiter. Das hat Platon damals also schon analysiert. Und ja, das ist auch eine interessante Wissenschaft. Können wir nicht eigentlich auf diese Wissenschaft Bezug nehmen? Das ist ja nur immer wieder meine Hoffnung. Hören wir auf die Intuition? Ja, dass das eigentlich nicht so gut sein kann, was unsere Industrie da macht. Das ist eigentlich jedem klar. Und selbst Platon war es schon klar ohne Industrie damals. Aber ich muss das hier nur kurz suchen. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Hier beschreibt er also, was da los ist. Jetzt mal mit den Wäldern. Die bedecken 30% der Landfläche der Erde, schrumpfen aber. Okay, lese ich hier mal vor. Seite 50. Nicht anders ist es bei den Wäldern, die 30% der Landfläche der Erde bedecken und seit Jahrzehnten schrumpfen, wobei 80% der gerodeten Flächen landwirtschaftlich genutzt werden, was dann für die Böden meist nichts Gutes bedeutet. Auch wenn in vielen Ländern mit der Wiederaufforstung von Waldplantagen gegengesteuert wird, ging der Welt 2018 etwa 8 Millionen Hektar Wald verloren. In Brasilien, dem nach Russland waldreichsten Land, sind es jährlich 2,6 Millionen Hektar, was einem Verlust von 5 Hektar 7 Fußballfeldern in Klammer pro Minute entspricht. Was dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro aber noch nicht reicht. 2019 wurde schon doppelt so viel Wald vernichtet wie 2018 und in diesem Tempo soll seine Entwaldungskampagne weiterlaufen. Das bedeutet ein CO2-Äquivalent von 13 Gigatonnen pro Anno, die von den Wäldern nicht eingefangen werden können, fast so viel wie die größten Emittenten USA und China zusammen ausstoßen. Das heißt also, er schreibt, was hier pro Jahr abgeholzt wird. Allein in Brasilien, wo Bolsonaro das jetzt so beschleunigt hat, ja, allein in Brasilien also 13 Gigatonnen CO2-Äquivalent pro Anno. Natürlich, die Bäume würden ja das CO2 wieder recyceln, wieder einfangen, wenn sie noch dastehen würden, aber dadurch, dass sie abgeholzt sind, fehlen dann diese 13 Gigatonnen CO2, die eingefangen werden könnten. Und das 13 Gigatonnen, meint er also, sind fast gleich viel wie USA und China, die beiden größten Industrieländer in einem Jahr emittieren. Das heißt also, wenn wir den Wald einfach mal stehen lassen würden in Brasilien, dann hätten wir schon mal die beiden größten Brocken auf der Welt, die beiden größten Emittenten an CO2, deren Emissionen könnten wir damit zumindest schon mal komplett recyceln. Also ja, aber dann im Anschluss zitiert er hier den Philosoph Platon. Nun, da alle fruchtbare und weiche Erde fortgespült wurde, bleibt nur der nackte Grund wie die Knochen eines kranken Körpers. In früheren Zeiten waren die Ebenen voller Humus und es gab reichlich Nutzwald in den Bergen. Die jährlichen Regenfälle pflegten das Land fruchtbar zu machen, denn das Wasser rann nicht ab von der Erde zur See. Wo einmal Quellen waren, da blieb heute nur noch das magere Gerippe des Landes. Diese Zeilen stammen nicht von einem zeitgenössischen Klimaforscher und auch nicht von einem indigenen Schamanen vom Amazonas, obwohl beide dieser Beschreibung des Zusammenhangs von Wald, Boden, Wasser und Leben sicher zustimmen würden. Diese Aussagen sind fast 2500 Jahre alt und stammen aus Platons Kritias. Und sie erzählen von den Folgen, die der Aufstieg Athens zur führenden Seemacht des Mittelmeers für die griechische Halbinsel Attika mit sich gebracht hatte. Massive Entwaldung für den Schiffsbau und unfruchtbare Böden. Wenn die Weizenlieferungen von der Schwarzmeerküste aus der heutigen Ukraine ausblieben, herrschten in Athen damals Hungersnöte. Der CO2-Anstieg in der Atmosphäre spielte zu dieser Zeit definitiv noch keine Rolle. Aber das Beispiel kann zeigen, dass uns auch heute keine noch so smarte technologische Lösung der CO2-Reduktion retten wird, wenn diese schon seit dem Altertum zu beobachtende Zerstörung der Erde nicht allererste Priorität hat. Die Wälder, die Böden, die Feuchtgebiete und die Gewässer sind die Organe Gaias und die dort aktiven Trillionen von Kleinstlebewesen sind die Zellen dieser Organe und alle zusammen bilden ihr Immunsystem. Was heißt, auch wenn fiebersenkende Maßnahmen, in Klammer CO2-Reduktion, nötig sind, helfen sie gar nicht, wenn Herz und Lungen weiter geschädigt werden. Denn das Fieber ist nicht der Auslöser dieser Schädigung, sondern eine Reaktion darauf. Der Patient Erde erhitzt sich, weil sein Immunsystem, seine Organe zur Temperaturregulierung zunehmend zerstört werden. Beides, das weitere Anheizen der Temperatur durch Treibhausgase und die weitere Zerstörung der Klimaanlage, muss gestoppt werden. Ah ja, natürlich, diese Bäume sind also auch Teil der Klimaanlage, der Regulierung. Auch wenn viel CO2 ausgestoßen wird, würden die es ja immerhin wieder einfangen. Und ja, aber die Folgen der extremen Entwaldung, da sind natürlich Trockenheit, Bodenerosion, Wetterextreme, anhaltende Dürren, schreibt er da, und Überflutungen bei Starkregen, weil die Böden das Wasser dann nicht mehr aufnehmen können. Ja, natürlich, wenn da alles so entwaldet ist, der Boden, der ist dann scheinbar nicht mehr in der Lage, so das Wasser aufzunehmen wie im Urwald, wo es einfach immer weiter runtersickert. Und Platon schrieb es also damals schon in Attika. Attika ist also diese Halbinsel, auf der Athen liegt, dass Attika schon so brutal zersiedelt wurde. Und ja, er schon damals das festgestellt hat, die jährlichen Regenfälle sind also jetzt plötzlich einfach ins Meer geflossen, schreibt Platon. Nichts hat sie mehr aufgehalten. Wie früher rann das Wasser nicht ab von der Erde zur See. Und ja, früher gab es halt noch Humus, aber jetzt irgendwie alles entwaldet, weil man so viele Schiffe gebaut hat, hat man halt die Wälder gerodet. Und ja, natürlich auch schlecht für den Boden. Also hier wollte ich jetzt nur mal wieder den Bogen schlagen. Natürlich, den Klimawandel haben wir ja schon länger nicht mehr behandelt, aber ich wollte auch noch die Brücke bauen, die den Übergang dann wieder hinkriegen, um die KKP auch hier weiter auszuarbeiten. Na, ja, das Gründungsmanifest, da gibt es natürlich gewissen Stillstand jetzt in den letzten Folgen. Da müssen wir weiterarbeiten. Und das zeigt dir nur Matthias Bröckers Beitrag hier zur Diskussion, besteht also darin, dass er den Blick mal weglenken will vom CO2 und sagt, das ist aber nicht das einzige Problem und man konzentriert sich vielleicht deshalb so aufs CO2, weil man daraus halt so hübsche Finanzmarktprodukte basteln kann und sagen, okay, das handeln wir jetzt auch noch an der Börse, was dann halt nichts bringt, aber okay, immerhin, das ist halt das Geile, dass wir sagen, Mensch, ja, immerhin, es steht mal in den Büchern, wir können es hier so bilanzieren. Wir haben es hier wirklich versucht. Und das ist vielleicht dieser große andere für uns heutzutage im Kapitalismus, dass wir sagen, wenn es in der Bilanz steht, dann ist es wirklich, also dann haben wir hier wirklich was probiert gegen den Klimawandel, CO2-Zertifikate. Und ja, dann gibt es natürlich aber viele andere Themen, die Bröckers da anspricht und sagt, ja, es hat ja keinen Sinn, nur das Augenmerk darauf zu richten, jetzt warum das CO2 so ansteigt. Sondern es geht natürlich auch um den Humus, dass die Böden da unfruchtbarer werden. Die Landwirtschaft, das Artensterben, beschreibt er hier auch sehr schön, was auch mal im Aufwand-Podcast behandelt wurde, dass einfach so viel weniger Fliegen heute an der Autoscheibe kleben, nachdem man da über die Autobahn fährt. Früher war es da anscheinend alles voll am Nummernschild, überall so kleine Mücken, aber heute anscheinend ist die Population da um 70% oder so zurückgegangen, dass das kann man hier auch nachlesen. Und ja, auch Bruno Latour wird hier zitiert. Bruno Latour, wo ich ja auch noch weiterlesen muss, er ist der Philosoph, der das Buch Das neue Klimaregime geschrieben hat. Und da hatte ich ja in Folge 19, glaube ich, schon was daraus vorgelesen oder Folge 18. Und Bruno Latour beschreibt also diesen Kampf um Gaia, wo ich sage, wir als Klimakommunisten müssen hier eingreifen und diesen Kampf zu unserem Kampf machen. Aber für heute kann ich hier das jetzt nicht mehr weiterführen, das nicht mehr weiter ausarbeiten, weil ich hier spüre, die natürlichen Ressourcen kommen irgendwann an ihr Ende. Natürlich, der natürlichste Prozess ist der der Ermüdung, sagte Stefan Schulz in der 29er Folge Nummer 1. Genau, man kann nicht einfach ewig so labern, man kann nicht einfach jemandem 3 Stunden zuhören, auch wenn der vielleicht aus einer ehrlichen ehrlichen Position spricht und da mitteilt, was er mitzuteilen hat. Aber irgendwann ist man halt ermüdet, kann nicht mehr zuhören. Und auch beim Sprechen gibt es dieses Problem, dieses natürliche Ressourcenproblem der Ermüdung, das ich jetzt wirklich spüre. Ich habe hier einen Raubbau betrieben, beziehungsweise das ist ja auch das Gute an der Arbeit. Da muss man immer ein bisschen über die Grenze gehen, über die Grenze der Belastbarkeit. Und hier spüre ich, okay, ich habe mich hier belastet. Aber ja, mir war einfach langweilig. Ich wusste nicht heute, wusste nicht so richtig, was tun, was mit mir anfangen. Und beim nächsten Mal, ja, vielleicht, ich hoffe wirklich, dass ich mich vorbereiten kann, dass ich wirklich mal strukturiert da rangehen kann an so einen Podcast und habe da schon ein paar Ideen. Aber es, ja, hier will ich jetzt nur noch mal ein Gedicht zum Ende vorlesen. Michel Houellebecq. Weil es so schön war mit dem Französischen, habe ich gedacht, keine Ahnung, wie meine Aussprache da ist. Aber das hier fand ich eines meiner Lieblingsgedichte hier. Das lese ich gleich vor. Nous devons développer une attitude de non-résistance au monde. Le négatif est négatif. Le positif est positif. Les choses sont. Elles apparaissent, elles se transforment. Et puis, elles cessent simplement d'exister. Le monde extérieur, en quelque sorte, est donné. L'être de perception est semblable à une algue. Une chose répugnante et très molle, foncièrement féminine. Et c'est cela que nous devons attendre, si nous voulons parler du monde. Simplement parler du monde. Nous ne devons pas ressembler à celui qui essaie de plier le monde à ses désirs, à ses croyances. Il nous est cependant permis d'avoir des désirs, et même des croyances, en quantité limitée. Après tout, nous faisons partie du phénomène, et à ce titre, éminemment respectable. Comme des lézards. Comme des lézards, nous nous chauffons au soleil du phénomène, en attendant la nuit. Mais nous ne nous battrons pas. Nous ne devons pas nous battre. Nous sommes dans la position éternelle du vaincu. Ah, ça se vielleicht ein bisschen trist, ein bisschen negativ hier. Aber nein, ich lese es auf Deutsch vor. Wir müssen der Welt gegenüber eine Haltung des Nichtwiderstands entwickeln. Das Negative ist negativ, das Positive positiv. Die Dinge sind. Sie treten auf, sie transformieren sich. Und dann hören sie einfach auf zu existieren. Die äußere Welt ist gewissermaßen gegeben. Das wahrnehmende Wesen gleicht einer Alge, ein abstoßendes, glibbriges Ding, zutiefst weiblich. Und genau das müssen wir erreichen, wenn wir über die Welt reden wollen. Ganz einfach über die Welt reden. Wir dürfen nicht dem ähneln, der die Welt seinen Begierden entsprechend zurechtbiegen will, seinen Überzeugungen. Begierden zu haben ist uns indessen erlaubt und sogar Überzeugungen. In begrenzter Zahl. Immerhin sind wir Teil des Phänomens und als solche höchst respektierlich, wie Eidechsen. Wie Eidechsen wärmen wir uns in der Sonne des Phänomens, in Erwartung der Nacht, aber wir werden nicht mehr kämpfen. Wir dürfen nicht mehr kämpfen. Wir sind in der ewigen Rolle des Besiegten. Ja, was er hier zum Schluss schreibt, stimmt natürlich nicht für uns als Klimakommunisten. Ich sagte, da müssen wir schon kämpfen. Aber interessant hier diese Übersetzung auch. Croyance wird ja als Überzeugung übersetzt, aber bei Robert Pfaller habe ich ja gelesen, habe ich sogar mal vorgelesen, irgendwann glaube ich, Croyance wäre das, was er so als Aberglaube übersetzt. Also Robert Pfaller macht immer diese Unterscheidung zwischen Bekenntnis und Aberglaube. Und Croyance ist eben dieses französische Wort für Aberglaube, womit er so den Glauben der früheren Kulturen, wie zum Beispiel der alten Griechen, bezeichnet. Und heute glauben wir halt mehr in der Form des Bekenntnisses, beziehungsweise bis vor kurzem, analysiert Faller dann, bis vor kurzem konnte man vielleicht so ein guter Christ oder ein guter Parteimensch sein, Parteimitglied und sich dazu bekennen, zu dieser politischen Linie. Aber jetzt, analysiert Faller halt, gibt es noch eine dritte Form des Glaubens, des Imaginären, und das ist halt die Paranoia, die heute immer weiter überhand nimmt. Aber okay, das wollte ich jetzt hier nur kurz anschneiden, um mich auch daran zu erinnern, dass Faller, ja, dass ich den auch noch behandeln wollte. Und ja, ich finde dieses Gedicht wunderschön, weil da einfach zum Ausdruck kommt, eine Haltung des Nichtwiderstands, ja, die Dinge sind, auch wie Marlon Grund schrieb, was soll man da, man kann nicht erwarten, dass die Welt sich so nach eigenen Befindlichkeiten richtet. Man muss einfach akzeptieren, dass da so viel Hass im Internet und auch sonst in der Welt ist. Die Dinge sind, und dann hören sie einfach auf zu existieren. Das hat so einen traurigen Einschlag, aber warum? Warum ist das Ende des Lebens so traurig? Schon Sokrates, der hat doch seinen Giftbecher dann auch mit ruhigem Gemüt getrunken und gesagt, er fürchte den Tod nicht, weil er dachte, dass seine Seele dann ja weiterlebt, dass sie... Aber ich weiß nicht, was Sokrates genau meinte. Nur hier diese zweite Strophe, die muss ich nochmal kurz angehen. Also das wahrnehmende Wesen gleicht einer Alge. Natürlich, das macht Sinn. Alge zutiefst weiblich, ja, das kann man auch so verstehen. Da muss man erstmal wahrnehmen. Weiblich, wenn wir Weiblichkeit mit einer eher passiven Rolle assoziieren, dann können wir hier sagen, ja, um wahrzunehmen, muss man halt erstmal sich selbst so aus dem Spiel nehmen und einfach mal beobachten. Und aber warum weiblich? Ist es nun also nur so ein Klischee hier? Nee, sag ich. Also das ist schon etwas Tieferes, was da drin steckt. Und hier dann, wenn wir über die Welt reden wollen, ganz einfach über die Welt reden. Ja, das ist ja mein Programm hier im Podcast. Und es ist nicht so leicht, aber hier zeigt er ja, wie es gehen kann. Man muss so zur Alge werden, einfach aufnehmen, was da kommt aus der Welt. Das wahrnehmende Wesen sein. Und ja, da nicht mehr so schnell urteilen. Ja, nun gut, dieses Gedicht kann dann ja wirklich mal hier den Abschluss bilden. Und ich sag mal, es ist tatsächlich so, das Wetter heute hat mich ein bisschen runtergezogen, falls hier auch im Podcast vielleicht ein bisschen ermattend war und meine Gedanken da auch schon so düstere Kreise gezogen haben, sage ich, das liegt am Wetter. Wie schon in Folge 21 gesagt, das geistige Klima leitet sich ja nur so aus dem meteorologischen Klima ab. Wenn's immer nur so bewölkt ist, grau und mieselig wie in Deutschland, dann kann da auch nichts Gutes daraus folgen. Das hat schon Nietzsche festgestellt. Deshalb sehen wir da diese geistigen und kulturellen Schandtaten, die Nietzsche damals schon analysiert hat, die Deutschen da auf dem Gewissen hatten. Und seit seiner Zeit ist natürlich noch einiges dazugekommen. Aber ja, ich denke, vor allem dieses geistige Klima in Deutschland, das ist es. Was einen lähmt und was sich ableitet, genau von diesem grauen Himmel, den ich heute auch gesehen habe und der mich heute auch so gelähmt hat. Aber morgen ist bestimmt ein neuer Tag, strahlt bestimmt wieder die Sonne und vielleicht auch ein strukturierterer Tag, an dem ich endlich mal einen Plan aufstellen kann für den Podcast und endlich mal hier zu irgendeinem Inhalt vordringe, ja. Die KKP, die muss natürlich noch weiter hier begründet werden. Das ist ja klar, dass diese Partei braucht. Und für heute kann ich aber nur sagen, dass ich mich an der Stelle verabschiede. Aber vielleicht kann ich noch überlegen, ob ich ein Lied spiele. Ich weiß nicht, Kate Tempest hat auf jeden Fall diese beiden guten Lieder, Hold Your Own Und das andere noch, das ich auf jeden Fall mal spielen wollte. Ah ja, wenn ich jetzt so ein bisschen düster gestimmt bin, dann tut vielleicht gerade Kate Tempest ganz gut. Also das ist ja wirklich auch sehr gut. Stop Craving. Ja, auch ich. Natürlich immer so eine Sehnsucht nach irgendwas. Irgendwas braucht man da. Aber vielleicht spiele ich das dann am besten mal. Oder auch dieses andere Lied. Nee, aber komm. Hold Your Own. Hold Your Own. Das gibt's jetzt im Outro und damit sage ich, haltet euch daran fest, wenn schon an nichts sonst, dann an einem schönen Lied. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zu Folge 28, die wird dann ja die nächste sein. Folge 27 war heute und es geht ja wirklich rasant hier weiter. Mensch, wer hätte das gedacht? 27 Folgen, Tischlein deck dich. Ja, unglaublich. Aber trotzdem war, sofern ich mein Podcatcher da trauen kann. Aber hört euch dieses Lied an und kommt damit mal wieder runter. Es gibt eine gewisse Fiebrigkeit in meinen Worten, in meinem Geist jetzt. Ja, das ist so. Bin ein bisschen fiebrig. bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
But when time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty, hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath and you will know it's yours. Swaying like an open door when storms are coming, hold. Time is an onslaught, love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make. Make it, hold it, hold your own. Hold your lovers, hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer. Hold them all night, feel them, hold back, don't hold back. Hold your own. Every pain, every grievance, every stab of shame, every day spent with a demon in your brain giving chase, hold it. Know the wolves that hunt you. In time, they will be the dogs that bring your slippers. Love them right, and you will feel them kiss you when they come to bite. Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles. Hold. Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it there. It is why you will sit there with the lover that you fought for, in the car you sweated years to buy, wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving. Hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup or new outfits or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people, to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness, the brand, is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots, but that's their problem. When we behave like idiots, it becomes our problem. So hold your own. Breathe deep on a freezing beach. Taste the salt of friendship. Notice the movement of a stranger. Hold your own and let it be catching.